David.
Robert, hallo.
Guten Tag, du hast heute Besuch mitgebracht. Dem Besuch, den ich oder wir zusammen mitgebracht
ja,
haben.
Ja, ich habe zwei Hunde heute gleich dabei. Ich dachte, das braucht es mal in diesem Podcast. Ich habe keine Hundesitter, deswegen machen wir heute den Hundesitter. Ihr hört es schon, das ist Bowie, 15 Wochen alt und quakt noch. Sie quakt gerade Flocke an und Flocke hat gar keinen Bock. Die durfte jetzt gleich knurren.
Also wir versuchen es so hundelautlos wie möglich zu halten.
Die Klappe.
Aber David wird alles versuchen, sie jetzt gleich vielleicht in eine Trage zu nehmen oder was auch immer. Und wundert euch also nicht, wenn es ein paar kleine Hundegeräusche heute gibt. Aber noch viel wichtiger, neben sehr süßen Hunden, die hier alle um den Verstand bringen, die diesen ganzen Podcast ringsrum heute mitproduzieren bei unserem Team, haben wir einen Gast mitgebracht. Und zwar jemand ganz Besonderen. Ich versuche mal ganz kurz zu beschreiben. Dieser Mann, den wir heute mitgebracht haben, den habe ich vor, ich würde sagen, 6 Jahren oder so mal auf der Berlinale kennengelernt, über einen gemeinsamen Freund von Universal Pictures. Und dieser Mann hat 2004 zusammen mit seinem Geschäftspartner Stefan Selms eine Firma gegründet, die zunächst sich in erster Linie darauf fokussiert hat, Filme ins deutsche Heimkino zu bringen, oder? Auf Blu-ray und auf DVD raus. Oh, er hat schon genau gesagt. Aber dieses Unterfangen namens Cape Light Pictures ist anscheinend so erfolgreich, dass man nach und nach Filme auch ins Kino gebracht hat. Und dabei auch ganz große Sachen, nämlich wenn man zum Beispiel es schafft, in einem Co-Verleih Parasite ins Kino zu bringen, kann es bestimmt etwas sein, wo man sichtlich für immer stolz drauf sein kann. Aber auch Filme wie The Boy sind in Deutschland, soweit ich mich erinnere, richtig gut gelaufen. Follow Me, einer der beliebtesten Horrorfilme der letzten Jahre. Er weiß, wie es ist, mit der FSK zu kämpfen. Er bringt Filme ins Kino.
Meinst du It Follows?
Follow Me.
Haben wir leider nicht gehabt, aber Follow Me war genau bei
uns. Was war denn Follow Me?
It Follows gibt es auch, aber Follow Me ist auch so eine ähnliche Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, Follow Me, auch ein Horror-Teenie. Slasher mit jungem Cast, den man aus Pretty Little Liars oder anderen Serien
aber
kennt.
Aber danke, David, für das Unterbrechen meiner Ausführungen an dieser Stelle. Und was ich gerade sagen wollte, ist, er kann sehr viel darüber erzählen, wie es ist, mit der FSK wahrscheinlich auf die verschiedensten Art und Weisen in die nächste und nächste Instanz zu gehen, weil er unter anderem ultra brutale Filme auch ins Kino bringt. Und ganz weird, wir haben uns zufällig mal in New York getroffen, in einem Konzertsaal. Super zufällig. Und wir haben eine gemeinsame Leidenschaft für Klemmbausteine. Meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast hier im Podcast Steffen Gerlach, der... Ja, ich würde sagen Geschäftsführer, Jugendbeauftragter steht es bei euch, Verantwortlicher für Einkauf und TV-Sales bei Cape Light Pictures. Hallo Steffen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich wollte ganz kurz, ich war sehr aufgeregt auch vor diesem Treffen, weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt haben wir endlich mal jemanden da, der so diese ganze Bandbreite hat. Ne? Wir spekulieren ja hier viel und sitzen ganz häufig da und sehen das halt aus der Konsumentensicht. Und ganz häufig ist es so, dass wir dann sagen so, ja, wäre interessant zu wissen, wie das denn wäre. Ich hatte dich neulich schon gesehen, da habe ich zufällig dieses Video von Raka Raka geguckt, das neueste. Und dann saß du da plötzlich in diesem Video. Raka Raka ist ein, weil ich kennt ihr, ist ein riesiger YouTube-Kanal. Ich glaube 6, irgendwas Millionen Abonnenten aus den USA. Ich
glaub, Australien.
Australien, aber ich glaube mittlerweile wohnen sie in Los Angeles. Habe ich vorher noch nie was von denen mitbekommen. Die machen so Videos wie Ronald McDonald prügelt sich in irgendwo. Also irgendwie haben die so ein Ding mit Ronald McDonald, aber generell auch mit, dass sie sich wehtun. Das ist irgendwie Jackass, aber geil gefilmt mit geilen Effekten. Und da saß dann irgendwie, sie haben erzählt, sie haben jetzt ihren neuen Film selbst gemacht. Und in Sundance saß du da plötzlich auf einer Couch und hast gesagt so, ey Jungs, ihr habt das gut gemacht. Und da dachte ich so, was machst du da? Wie kommst du da hin? Also das möchte ich alles gleich unbedingt wissen. Aber du hast uns auch, wie das hier Tradition ist, einen Trivia mitgebracht.
Genau. Damit starten wir einfach mal. Die Trivia an euch ist eine Frage. Und zwar, die Oscars stehen ja an.
Ja.
Und ich will euch einfach fragen, ob ihr wisst, welcher denn der erste Film war aus Deutschland, der für Best Picture nominiert worden war. Also wir haben ja schöne Historie, das Boot, Blechtrommel, ne? Also es gibt ja verschiedene...
Ich hätte jetzt Blechtrommel gesagt.
Mal in die Diskussion bei euch, welcher war der erste Film für Best Picture?
Der Blaue Engel vielleicht?
Robert ist sprachlos, das sieht man selten.
Ich habe gar keine Ahnung.
Ich hätte jetzt Blechtrommel gesagt, aber dann... Was
geht denn noch?
Uli Edel hat doch, wie hieß dieser, Endstation Sehnsucht, aber der war nach Blechtrommel, das kann nicht sein. Dann muss es irgendwas Altes, so wie...
Was richtig noch, so bestimmt aus den 30ern. Da war doch noch so viel in Deutschland. Ich meine, Karl Lemnitz erst drüber, hat erst Universal Pictures gegründet, bestimmt in den 30ern.
Vielleicht?
Nee, ich glaube, es gibt bestimmt ganz früh was schon.
Na, mit
also, also ihr seid auf der völlig falschen Fährte, um das mal kurz...
Völlig falsch?
Völlig falsche Fährte.
Wie?
Also nicht so früh, später.
Überhaupt nicht
der
früh.
Fisch, der erste. Aber die war denn das Boot überhaupt für bester Film nominiert?
Das ist eine gute Frage. Und die Frage...
Da ist im Westen nichts Neues. Das ist der erste Film, der das geschafft hat.
Das ist richtig.
Stimmt, wir haben wir haben eine Geschichte sind ja immer geschrieben.
Das sind ja die Auslandsfilme.
Genau.
Ah,
also das Boot war sechsfach nominiert, unter anderem beste Regie, aber nie für den besten Film.
Ah.
Und es war wirklich eine witzige Nummer. Vor ein paar Wochen war die Pressemitteilung für Im Westen nichts Neues. Da bringen wir ja im Mediabook das Remake jetzt raus. Und da stand halt gedraftet drin, dass es der erste Film aus Deutschland ist, der für den Best Picture nominiert ist. Und wir dachten so, wer hat das geschrieben? Das kann doch nicht sein. Und erstmal wirklich Quellen gesucht. Und auf Wikipedia, wissen wir alle, kann man sich nicht wirklich verlassen. Aber es hat gestimmt. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Es hat keinen deutschen Film vorher gegeben, der für Best Picture nominiert war.
Ja, die Oscars haben sich ja auch erst geöffnet so ein bisschen. Ne? Das war ja immer ganz, also war eigentlich so Methode, dass die ausländischen Filme, die sind in die Auslandskategorie gewandert. Und
richtig.
Da haben sie dann ihren Oscar bekommen.
Was gibt es denn überhaupt Untertitel und Dubbing? Ist das auch, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrzehnt? Das
wo denn?
Von, na, bei Film, angenommen, ich meine, das kommst du als Deutscher an oder Italiener und sagst, ich möchte es für einen Oscar einreichen. Die alle so, ja, verstehen wir nicht. Wir haben keinen Text runter, wir verstehen Italienisch nicht oder Deutsch nicht. Es gibt ja nicht seit Anbeginn sicherlich auch Untertitel oder Dubbing.
Also Untertitel schon sehr, sehr lange. Mhm.
Okay.
Auch in den USA, die vorhin Language-Titles sind da alle untertitelt rausgekommen. Wo du in der Tat einen richtigen Gedankengang hast, ist, dass Dubbing eine sehr, sehr, sehr neue Angelegenheit, die eigentlich erst mit Netflix wirklich in den USA Einzug gehalten hat. Also heißen, die Amerikaner waren nie gewohnt, Filme aus Deutschland oder Korea oder wo auch immer gedubbt zu gucken. Für die war es, das gab es überhaupt nicht. Und es hat wirklich erst in den letzten Jahren angefangen, dass einzelne Studios, Netflix oder wir haben auch verschiedene Filme in den USA rausgebracht, dass wir da zum ersten Mal in Englisch gedubbt haben.
Ja.
Und auch Leute, dann sehen wir in den Foren, komplett verwirrt sind. Was ist es? Warum sind die Lippen nicht 100% synchron? Und du musst auch erstmal Leute finden, die das da gut können, weil diese Dubbing-Kultur, die wir hier seit Jahren haben oder Jahrzehnten, das ist ja schon wirklich eine Kunstform, auch in Deutschland. Für ein Dubbing in Englisch gibt es das in der Form erst seit wenigen Jahren.
Da sei kurz verwiesen an die Folge mit uns, als wir Dietmar Wunder zu Gast haben, wenn ihr mehr über Dubbing wissen wollt, eine der bekanntesten Stimmen und Synchronregisseure.
Ich erinnere mich noch, damals als Lola Rent in die US-Kinos kam, da hatten deutsche Medien das so als so ein Riesending bezeichnet, weil sie meinten so normalerweise, da drüben gehen die Leute nicht ins Kino, weil sie halt keinen Bock haben, Untertitel zu lesen.
Absolut.
Und dass Lola Rent da trotzdem ein Erfolg wurde, galt das schon als kleines Wunder. Da muss man sagen, Lola Rent, da rennt sie halt die meiste Zeit. Es wird nicht so viel gesprochen, vielleicht hat es daran gelegen. Aber ja, das stimmt. Das ist immer interessant, diese Mechaniken. Roberto Benigni war das, glaube ich, der mit das Leben ist schön nominiert war. Der, glaube ich, der war auch für den Haupt-Oscar nominiert gleichzeitig.
Und das wäre jetzt die Frage, welcher nicht englischsprachige Film
ich glaub,
der
erste
Big Picture. Da gab es ein paar, genau. Ja,
ja, ne?
Da gab es
ja.
ein paar.
Interessant.
Wir haben es, also ich habe es gelöst, halten wir es fest.
Absolut. Ich habe auch noch was Zweites mitgebracht. Das ist gar nicht eine Frage an euch, sondern einfach, ich habe so unsere Cape-Light-Historie so ein bisschen durchgeforscht und eine Story gefunden, die mega, oder nicht mega spannend ist, ich will jetzt nicht übertreiben, aber trotzdem so ein, glaube ich, für eure Hörer auch ganz spannend zu hören ist. Es ging um einen Titel, den wir kaufen wollten, relativ am Anfang der Cape-Light-Zeit. Ich würde so sagen...
Du den Titel raten? Und du und die habt ihr nicht gekriegt? Und
wir haben ihn
jetzt,
nicht gekriegt.
Und ihr werdet jetzt steinreich gewesen? Noch reicher?
Da gibt's Avatar 2. Gibt es ein paar in der Kategorie. Nee, aber hier ist die Backstory. Kommen wir gleich zum Titel.
Ja, entschuldige.
Ganz spannend ist, wir sind so 2007 so jetzt unterwegs und auf der Berlinale und da wurde uns ein Film für Home-Video angeboten. Da waren wir noch nicht so mit Kino und so wirklich unterwegs. Ganz billig produziert, spielt in einem Haus und dann gibt es da so Jumpscares und allem drum und dran. Und
Paranormal Activity.
Wir sind bei Paranormal Activity.
Ah, okay. Ach, schon wieder gelungen.
War das 2006, 2007? So
das,
lange
das
ist das her?
Lange, ja, lange
James
her.
James Lamm ist noch sehr unbekannt
richtig,
zu dem
genau,
Zeitpunkt.
Genau, richtig. Und jetzt gibt es in der Tat da eine ganz spannende Backstory zu, nämlich dass Jason Blum so ein bisschen Verpassungsangst hatte zu dem Zeitpunkt.
Fumel.
Er hatte nämlich Blair Witch Project als Akquise damals abgelehnt. Blair Witch Project haben quasi alle amerikanischen Einkäufer, auch beim Sundance Film Festival, wenn wir da wieder kurz den Schlenker zurück machen, lief der dann und alle Einkäufer haben gesagt, nee, das will keiner gucken. Mhm. Und dann gab es einen ganz kleinen amerikanischen Verleih, der heißt Artisan. Und die haben dann die Rechte für diesen Film gekauft, weil alle anderen, auch Jason Blum, gesagt haben, nee, das will keiner. Und logischerweise, es war der Film, der Artisan dann quasi groß gemacht hat. Und danach war das in aller Munde. Und Jason Blum hat gesagt, es passiert mir nicht nochmal. Und dann geschah Folgendes. Er hat einen Screener gekriegt von Paranormal Activity. Und zwar gar nicht, um den Film selbst rauszubringen, sondern einfach zu gucken, ganz hey.
Kurz, der basiert aber schon, es gab schon japanisch eine Vorlage. Nee,
nee.
Ne?
Nee.
Die gab es nicht?
Okay. Nee, gab es nicht. Also glaube ich auch nicht, nee.
Okay. Nee, nee.
Der Screener war eigentlich für ihn nur gedacht, dass er gucken kann, ob der Regisseur was für zukünftige Projekte machen kann, weil ihm das so empfohlen worden ist. Auf jeden Fall fand er sofort, dass das einer dieser Filme sein könnte, an die man jetzt wieder glaubt, nach diesem Phänomen von Blair Witch Project. Das Problem ist, der hatte schon einen unterschriebenen oder einen Vertrag, gab es schon mit einer Firma, dass die irgendwie auf Video diesen rausbringen wird. Und in dem Atemzug wurde auch quasi uns die Home-Video-Rechte für Deutschland angeboten. Und er hat dann erstmal versucht, diesen Vertrag, ist der wirklich unterschrieben worden? Kann man da was noch drehen und so weiter? Und hat sich dann die Rechte gesichert. Und dann wollte diesen Film niemand haben. Und erst als er auf die Idee kam, okay, lass uns Remake-Rechte verkaufen für diesen Film, dass der nochmal gedreht wird, hat ein Studio, nämlich DreamWorks und Paramount, damals kombiniert, angebissen. Und er hat denen die Remake-Rechte für diesen Film, aber wirklich, der lag 2 Jahre in der Schublade zu dem Zeitpunkt, verkauft, hat aber in den Vertrag eine Besonderheit eingebaut. Und diese Besonderheit ist, dass die Chefetage von DreamWorks Paramount den Film auf der großen Leinwand mit Publikum gucken muss, bevor sie das Remake greenlighten.
Ah.
Fortan, es gab dieses Screening in L.A. und das Publikum ist ausgeflippt. Und das hat dann auch Paramount dann dazu bewogen, nicht mehr das Remake zu verfolgen, sondern es wurde dann nur noch ein Reshoot des Endings gemacht. Es wurde nochmal ein bisschen Budget in den Film gegeben. Und nach wirklich Jahren der Stille kam dann dieser Film und wurde ein phänomenaler Erfolg. Und wir haben natürlich unsere Home-Video-Rechte für Deutschland mit dem Vertrag nie hingekriegt, weil dann halt, es war immer die Bedingung, dass der nicht ins USA ins Kino kommt, dann wären nur die Rechte für Deutschland gültig gewesen zu dem Zeitpunkt. Insofern.
Danke, Jason Blum.
Genau.
Sehr spannend. Erstmal danke dafür.
Ich habe das erste Mal von dem Film damals mitbekommen, weil Trailer released wurden, die den Film nicht gezeigt haben, sondern was Cleveres gemacht haben. Die haben die Kamera umgedreht und ins Publikum gefilmt.
Absolut.
Das waren genau. Richtig clevere Trailer. Die haben also Schlüsselszenen gezeigt und wie die Leute sich erschrecken. Die gibt es noch. Könnt ihr bei YouTube mal suchen. Das müssten die ersten Teaser von Paranormal Activity sein. Und Leute, die sich beim Boyfriend in der Achsel verkriechen. Und das war so effektiv, dass ich dachte, was ist denn das für ein Film? Und der erste, ich muss sagen, den fand ich damals auch gar nicht so übel. Also es war so diese Phase, wo man noch nicht so ganz übersättigt war. Nach Blair Witch Project ging es ja dann so ein bisschen nach unten wieder mit Found Footage. Und Paranormal Activity hat es dann wieder zurückgeholt.
Absolut.
Und wie viele Teile gab es davon?
7?
Ja. Was irgendwas ich, sowas
ich
weiß in
der so einiges, ne? Aber eines der Franchises, die Jason Blum dann gebaut hat, ne? Er hat dann Purge danach mit aufgebaut und dann hat er sich ja nach und nach mal so aufgeteilt in Filme, die günstig sind und sehr gut funktionieren im Horrorbereich, dann teilweise richtig gut besetzt sind, aber dann auch mit Get Out wirklich Oscar-Kandidaten hervorgebracht. Oder Whiplash.
Whiplash,
großartig. Ja. Ne? Insofern eine Bereicherung.
Das wird immer, wenn ich über den lästere, weil ich mag seine Filme in der Regel nicht, wird mir immer erzählt, ja, aber Whiplash. Und ich sage, ja, okay.
Und der will doch gerne...
Whiplash, gibt es auch eine Geschichte?
Siehst du, genau diese Geschichten.
Genau diese Geschichten.
Dafür bist du
auch
da.
Auch wieder Sundance. Jason Blum hatte sich die Rechte für Whiplash, also es gab erst den Shortfilm und dann wurde der Featurefilm gemacht. Und er hat in Sundance quasi... den Film, er wurde eingeladen, das ist das Beste, was passieren kann für so einen Film und er freut sich darauf, dass Angebote von den Studios reinkommen und sagt, hey, wer mich treffen will, trifft mich gerne dann irgendwie morgen in einem Café XY oder so. Es kam keiner, niemand wollte Whiplash kaufen von den amerikanischen Studios. Und er hat am Ende des Tages ein einziges Offer gehabt, nämlich von Sony Picture Classics.
Ja.
Und bis heute, er hat selbst gesagt, in Korea hat Whiplash mehr Geld eingespielt als in den USA über Sony Picture Classics. Das ist so ein bisschen seine persönliche Tragödie.
Das ist so ein starker Film.
Ja.
Mit J.K. Simmons und Miles Teller, wenn ihr ihn nie gesehen haben solltet, guckt euch unbedingt Whiplash an über eine gestörte Lehrer-Schüler-Beziehung und grandios komponierte Musik.
Ja, danke schön für die Trivias auf jeden Fall.
Ich oder Trivien, schon, wir wissen nicht, was die ganze Zeit ist von Trivia. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Mhm. Ihr wisst, was jetzt kommt, ehe wir Steffen löchern werden mit allen möglichen Fragen. Geht es aber erst einmal um die Frage, was haben wir zuletzt gesehen?
Ich habe jetzt ein paar Klassiker geguckt in den letzten Tagen. Für mein Spielberg-Ranking hatte ich ein paar Sachen geschaut.
Was kommt auf die Eins?
Ist schon raus.
Okay, dann lass uns raten. Warte, das ist so ein schönes Ratespiel. Der beste Steven Spielberg-Film für jemanden, der Action- und Horrorfilme in erster Linie mag. Super, hat er Super 8 gemacht? Nee,
das war J.J. Abrams.
Dann nimmst du bestimmt so hier Begegnung der dritten Art oder irgendwas von ganz früher. Nee, also ich würde wahrscheinlich Jurassic Park oder Schindlers Liste nehmen.
Irgendwo in der Mitte ist Jurassic Park, ja.
Schindlers Liste?
Ist auf der 3.
So, da James Ryan?
Nein.
Was packst du? E.T. könntest du nach oben packen.
Ist auf der 2.
Was? Der hat sich im Weißen Hai nach oben gepackt, oder?
Nee.
Okay, West Side Story ist bei dir ganz
also
unten.
Also die Top 5 sind E.T., ist der auf der 2, ja. Auf der 3 Schindlers Liste. Dann kommt München, ja. Den ich sehr mag, und Minority Report.
Du hast aber nicht Ready Player One mochtest oder nicht?
Doch, den mochte ich. Ja, auf der 1 ist Indiana Jones.
Ah.
Das ganze Franchise, weil...
Okay,
also der
hast
erste,
du ein bisschen leicht gemacht, ne?
Ich habe lange überlegt, ob E.T. auf die 1 kommt, weil der hat mich am meisten geprägt. Aber ja. Indiana Jones ist, glaube ich, so als Reihe, gerade den dritten gucke ich halt immer mal wieder sehr gerne. Also dieses Vater-Sohn-Ding, was sie dann daraus gemacht haben, war so die clevere Fortsetzung dessen. Das hat mir besonders
ich
viel Spaß gemacht.
Ich habe nie gesehen, das muss ich endlich mal nachholen, im Reich der Sonne heißt der, ne?
Ja, der ist auch toll.
Das ist auch Christian Bales erste Rolle, ne? Oder
nicht die erste Rolle, okay. Aber da ist er quasi groß mit geworden.
Den muss ich wirklich noch
als kleiner Mann
wirklich nur anschauen. Okay, viele Steve Spielberg-Filme.
Genau, ansonsten haben wir gerade Scream geguckt.
Scream 6.
Scream 6. Ich bin rausgegangen mit den Worten, wehe, du fandest den gut, sonst gehe ich aus dem Podcast.
Du hast gesagt, wehe, du sagst nachher im Podcast, du findest den gut, sonst breche ich den Podcast ab. Das hast du gesagt.
So wird es. Ansonsten würde ich gerne über den Film sprechen, den Steffen auf jeden Fall auch gesehen hat, nämlich Talk to Me, den habe ich neulich auf der Berlinale
und
geschaut.
Über Project Wolf Hunting haben wir bereits im Podcast gesprochen, beziehungsweise David, und ich habe den auch nachgeholt, aber ich stimme David in allerweitesten Teilen zu, weswegen ich jetzt das nicht unbedingt aufmachen würde an dieser Stelle. Was hast du denn gesehen, Steffen, zuletzt, worüber du reden könntest, theoretisch? Aber
ich bin auch beim Klassiker nachholen im Moment.
Sehr gut.
Auf meiner Liste, zum Beispiel, wenn wir bei Spielberg sind, also meine Watchlist eigentlich noch vor den Oscars, Duell muss ich irgendwann mal nachholen.
Den habe ich auch jetzt extra nachgeholt.
Weil ich habe den auf der Berlinale verpasst, habe mich tierisch geärgert, weil da auf den Leinwand ja nochmal...
Nee, auf der Berlinale.
Es gab ja die Retro bei der Berlinale und da war auch Duell. Einer der Filme, die im Kubrick gelaufen sind und ja, wie es so ist, hab's halt verpasst, hab mir ihn jetzt aber für die nächsten Wochen aufgeschrieben.
Warst du beim Fabelmann-Screening auf der Berlinale?
Nee, das war parallel zu unserem Talk-to-Me-Screening. Ah. Das wäre so
ja,
bisschen...
ja, stimmt, genau.
Genau.
Das war am selben Abend.
Ich hab's verpasst, weil ich bei Robbie Williams war.
Aber du hast was verpasst, kann ich dir sagen.
Bei Fabelmann?
Nee.
Hey, Talk-to-Me.
Ja.
Was passiert?
Was hast du denn passieren? Gesehen?
Ich habe gestern nachgeholt Anatomie eines Mordes, 1959. James Stewart, Otto Preminger-Film und ein fantastischer Courtroom-Film, schwarz-weiß und super intensiv. Und
12 Geschworenen.
Okay, gegen 12 Geschworenen kann man natürlich nicht wirklich ankommen, aber die beiden Filme sind ja auch gar nicht in Konkurrenz oder so. Aber wenn du 12 Geschworene mochtest, kannst du mit Anatomie eines Mordes nicht viel falsch machen. Das ist einfach, man guckt die Bilder an und es ist einfach hin und weg.
James Stewart.
Genau.
Die mag ich sowieso total gern.
Genau.
Wollen wir kurz über Scream 6 mal reden? An der Stelle?
Können
David
wir
nickt schon so ernst. Der hat so gar keine Lust, über den Film
nee,
zu reden.
Nee, also ich war lange, ich glaube, seit Scream 5 war ich nicht mehr so angepisst, als ich aus dem Kino gekommen bin.
Wir wollen aber ganz kurz mal, um es objektiv auch ein bisschen einzurücken, bei Scream 5 war es so, David und ich mochten den beide gar nicht.
Du mochtest den auch nicht?
Nein, wir beide haben den hier auch im Podcast. Damals hatten wir schon einen Podcast. So lange sind jetzt so Filme nee, langsam, die wir gesehen
Jahr.
Haben.
Nee, ist ja erst ein Jahr. Der ist letztes Jahr erschienen, Robert.
Ja, meine ich ja.
Ja, ja.
Aber das ist der erste Film, wo wir im Podcast auch einen zweiten Teil jetzt
werden, weil die ja rausgewirkt werden.
Was ich aber gerade eigentlich sagen wollte, ist, wir fanden den beide schlecht, aber den Rest der Welt fand Scream 5 ziemlich gut. Nur, dass wir uns dessen auch bewusst sind, um das mal einzuordnen. Steffen liegt auch schon so.
Also, ich fand ihn nicht phänomenal, aber ich mochte ihn durchaus.
Ich hab das beim letzten Teil noch halbwegs irgendwo in irgendeiner Gehirnwindung konnte ich noch mir das zurecht glauben, ne, wenn man sich einlassen kann auf diese selbstreferenzielle Nummer, die sie da abfahren. Ne? Ich hatte es damals verglichen mit 8 Mile, wo im letzten großen Battle disst sich dann Eminem selbst und sagt halt alle Fehler und alle Schwächen, die er hat, damit er quasi seinem Opponent das Mikrofon aus der Hand nimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass Scream dasselbe macht. Ein Film, der jetzt zum fünften Mal dasselbe gemacht hat in der Reihe. Ne, am Anfang das typische Telefonat, dann sitzen die Teenies zusammen, reden drüber, weil sie aber sagen, hey, wir sind ein Requel, sagen dann die Leute, oh, guck mal, voll die frische Idee. Und jetzt beim sechsten Teil, Überraschung, Überraschung, es beginnt wieder mit einem Telefonat. Es gibt wieder all diese Bausteine, sind alle wieder da, weil man sagen könnte, ja, aber das Telefonat am Anfang ist mit jemand anders. Ja, deswegen ist es voll frisch. Ne, wird es wahrscheinlich wieder die geben, die sagen, brillanter Film. Ich weiß nicht, hast du mit jemandem gesprochen nach dem Film? Wie?
Nee, ich habe mit niemandem gesprochen da. Also nee. Das Ding ist halt, du wirst halt durch diese Sachen, die du von Scream so weit kennst, immer wieder durchgejagt. So dann auch dieser Ansatz, wer könnte es jetzt sein? Welcher Cast oder welcher Teil dieser Geschichte ist sicher? Wer könnte sterben oder sterben nicht doch alle? Inzwischen wird nicht mehr von Prequel, Trequel, was auch immer geredet, sondern von Franchises. Und in Franchises...
Und Familie.
Sei es was?
Und Familie.
Und sei es in Franchises Tony Stark und Co. Niemand ist mehr sicher. Und dementsprechend kann es wirklich jeden treffen. Es wird also versucht, auf Biegen und Brechen aufzumachen, dass es wirklich jeder sein könnte. Und ich mir dann diese Fragen stelle. Und dann werden so Geschichten zusammengeschrieben zwischen Verbindungen, zwischen Geschwistern und Freunden, die aber immer wieder so dazu dienen, diesen Film so auf seine 2 Stunden zu strecken. Und das Problem ist, die wirken so unecht und so seicht, dass ich so gar keine Verbindung zu diesen Figuren habe. Und deswegen ist mir das auch ziemlich egal, was sie da für eine Entwicklung erzählen. Also Scream 6 ist, ich mag, dass das Setting mal in New York ist. Das mag ich ein bisschen.
Aber es wird nicht genutzt.
Ich sage, das mag ich ein bisschen. Mhm. So, allein schon so eine dunkle Gasse, die gab es in Woodsboro nicht.
Ja, ja.
Und ich sagte auch schon zu Steffen im Vorfeld, der Film macht halt nichts mit mir. Und was sagt es über einen Film aus, der mir nichts mit mir macht? Das Einzige, was mir auffiel, ist, dass einige Kameraeinstellungen, wenn Ghostface auftaucht, wirklich wuchtig gewählt sind und die Kills auch wirklich sehr blutig sind und auch sehr kraftvoll. Also du meintest sofort, Steffen meint sofort, ja, die haben jetzt eine 18er Freigabe und das und das und das. Steffen kennt das alles auswendig. Warum? Zeigte mir auch in irgendwelchen Charts gerade, warum jetzt gerade Training Day wieder ist. Ja, ja, da kam die 4K Remastered Version raus für 3,99 auf Amazon. Ich so, alles klar, Steffen. Steffen weiß Bescheid, was das angeht. Also für mich sind da ein paar nette Kills dabei, aber nichts, was ich 2 Stunden lang sehen muss. Also, nach unserem finde ich Scream 5 Erlebnis bin ich mir sehr sicher, der wird wieder erfolgreich und wir werden Scream 7 und 8 bekommen an dieser Stelle, weil diejenigen, die genau deswegen hingehen und so Popcorn-Horror haben wollen, bekommen das tatsächlich auch. Aber das ist keine Geschichte, die irgendwie raffiniert wäre oder wo die Figuren besonders unterhaltsam wären oder sympathisch, außer dass da so, also höchstens Jenna Ortega finde ich so ein bisschen spannend. Ansonsten sind für mich die Figuren auch alle so blass und flach, dass ich es wirklich schade finde. Gerade bei Horror würde ich mir mal die Geburt eines Franchises wünschen und nicht noch Saw 12 und Saw 13. Wobei es ja ganz spannende Theorien darüber gibt, warum keine neuen Horrorhelden mehr entstehen können. Wie Michael Myers oder Ghostface oder Jigsaw. Es wird in so einer Zeit leben, wo das nicht mehr möglich ist, so eine Legenden zu bauen. Und man deswegen sich immer wieder diese alten Namen bedient.
Na, weil du die alten aus der Mottenkiste kramen kannst, dann sagst du dann kurz, hey, Legacy-Sequel, wir sind nämlich voll selbstreferenziell. Dann kommt, wie heißt sie nochmal?
Courtney Cox.
Courtney Cox sagt dann, ich bin jetzt auch Teil des Franchise und jetzt habe ich endlich mal mein Face-Off mit Ghostface. Und die Leute jubeln, dann kommt Hayden Panettiere oder wie sie heißt, kommt dann rein. Auch, ne, man hat versteht gar nicht, warum, macht auch für die Handlung keinen Unterschied. Aber damit man jemanden, ne, als Legacy-Charakter reinschieben kann, ist sie dann halt da. Und dann sagt wieder jemand, hey, wir sind das Franchise mit den Legacy-Charakteren. Und alle jubeln. Hinter mir hatte einer gelacht in so einer Situation, wo sie wieder irgendwas mit Sequel gesagt haben. Diesmal ist auch das neue Ding, dass sie sagen, ach, Filme sind doch egal. Das, finde ich, ist ein schönes, eine schöne Maßgabe für diesen Film, weil man regelrecht das Gefühl hat, dass ihnen wirklich alles egal ist bei diesem Film, weil keine Geschichte mehr erzählt wird. Es ist genau dasselbe wie vorher. Und was mich total an Fast and the Furious erinnert hat, ist, dass jetzt neu, reden sie von Franchise und Familie, aber das wirkt so jetzt wie auch der letzte und jetzt auch der aktuelle Fast and the Furious, wo dann im 9. Teil irgendjemand bemerkt, ach, Moment, der hat 10. ja noch einen, genau, der 10., der hat ja noch einen Bruder und jetzt eine Schwester im 10. Fast and the Furious Film. Von denen hat man aber ewig nichts gehört. Und hier ist dann, ne, ich will natürlich nicht verraten, wer es ist, aber es könnte sein, dass es der Friseur von Billy Loomis ist, aus dem ersten Teil, und die Arzthelferin, die auch dann noch da reingelaufen ist. Und weil Billy Loomis jetzt tot ist, haben sie keine Aufträge mehr und deswegen bringen sie jetzt jeden um. Also die Motivation, warum das passiert, ist irgendwie, ne, ist völlig hanebüchen. Dazwischen gibt es immer wieder allerlei Logikfehler und ich finde die Hauptdarsteller so scheiße. Das ist unfassbar. Gerade die Hauptdarstellerin Jenna Ortega kriegt nichts zu tun. Ne, die steht halt dann daneben, macht das, was sie im Vorgänger gemacht hat, ist halt Stichwortgeberin. Die Kills finde ich als Gorehound, ne, es spritzt halt ein bisschen mehr Blut, aber das ist ja auch gewesen. Das ist eigentlich auch nicht viel mehr das, als was Project Wolfhunting gemacht hat und damit seid ihr nicht durchgekommen durch die FSK. Zumindest okay. Erst beim dritten Mal. Ich kann das nicht verstehen. Für mich ist sowas ist das der Tod des Kinos. Ich finde das einfach richtig erbärmlich, dass da Leute da jedes Mal rein eiern und diese Dinger dann zu Riesenerfolgen machen und ich dann den 7. und den 8. und den 9. Teil auch noch den Hals runtergewirkt bekomme.
Ja, bei dir ist ja das Schlimme, sagen wir mal so. Also erbärmlich finde ich ein bisschen hart, ne? Wenn die Leute da das gerne im Kino sehen wollen, sollen sie
für
tun.
Dich, für deinen Geschmack. Für mich ist es super erbärmlich.
Du musst es beruflich dir angucken. Ansonsten könnte man ja immer sagen, ey, du musst es ja nicht anschauen. Und in dem Fall verstehe ich dann auch, dass dich das nervt. Was ich sehr schade finde, es gibt wirklich einen Moment bei Scream 6 am Anfang, wo ich dachte, oh, das könnte jetzt anders werden, weil du hast dieses New York-Setting und du hast dieses Film selbstreferenziell in den ersten Minuten und dann taucht Ghostface auf und mit dem ersten Kill siehst du quasi noch jemanden, der sagt, what about the movies? Und er sagt, no one cares about the fucking movies. Und dann kommt der Kill und ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt der Schnitt, wo sie sagen, Schluss mit diesem ganzen Step-Gerede. Da dachte ich ganz kurz, sie sägen das ab. Und da hatte ich wirklich, my hopes were high. Da hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich dachte, oh, vielleicht ziehen sie es jetzt ein ganz anderes Setting, andere
und
Figuren.
Und es gibt am Ende einen Moment, der so ähnlich ist, wo ich auch dachte, oh, das wäre die Richtung gewesen, die wäre mal ein bisschen frischer gewesen, wenn sie das nachverfolgt hätten. Aber das kommt zu spät und möglicherweise in einem 7. Teil, aber weil sie halt wirklich strukturell alle gleich aufgebaut sind. Also immer wieder dieselben. Jetzt ist es zwar nicht Woodsboro, aber in New York machen sie wirklich nur dasselbe. Und mit dem Setting wird halt nichts gemacht. Ich finde sogar, wie hier Jason in Manhattan, welcher war denn das? Der 6., der 5., ich bin mir nicht mehr sicher. Selbst die machen mit New York als Setting mehr, als es jetzt Scream gemacht hat. Es gab im Trailer ja diese eine Szene zu sehen in der U-Bahn, die ist... Also auch da, ne, es passiert dann ein Kill und jetzt könnte jeder andere Film hätte da möglicherweise, selbst Joker, den ich auch nicht für sonderlich intelligent halte, macht so dieses Element auf, dass in so einer Großstadt so einen Tod quasi nichts bedeutet, weil die ganzen, die Leute, die daneben stehen, gucken alle aufs Handy, die reagieren gar nicht. Aber auch das wird hier überhaupt nicht benutzt, sodass dieses Großstadt-Setting eigentlich sich komplett verflüchtigt. Und dann gibt es noch diese Message im Trailer. Ne, im Trailer wird ja immer wieder erwähnt, so einen Killer wie mich habt ihr noch nicht gesehen. Ich bin jetzt was ganz Krasses. Und dann dachte ich so, ja, was ist es denn? Und auch das wieder ist eine Marketinglüge. Es ist, dieser Punkt ergibt sich nicht, weil es ist wirklich genau dasselbe wie immer, nur minimal blutiger, aber es war der 5. eigentlich auch schon. Also
findest du ihn jetzt besser oder schlechter als den 5?
Ich finde ihn noch mal schlechter.
Ich finde ihn tendenziell einen Ticken besser als den 5.
Okay.
Der ist mir damals eher schlechter noch bekommen. Aber halten wir fest, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich mochte den 5. auch und der wird Robert nicht, ey, dann geht rein. Ab heute, wenn dieser Podcast rauskommt, startet er in den deutschen Kinos.
Nee, geht nicht rein. Also das, sorry, aber das geht dann nicht rein.
Das war eine Orientierungssache.
Leute, ey, unterstützt
die dürfen
solche...
Tun, nein. Wir können über was anderes reden, was nicht unterstützt
du
werden
kannst
soll.
Du kannst denen das ja
Ach
sagen.
So, gut,
ich
ja,
sage euch,
das.
Nein, geht da nicht
geht
rein.
Rein.
Ihr unterstützt damit eine Maschinerie, die einfach ankotzt. Und solche Filme nerven halt einfach. Und das Geld fehlt an anderer Stelle für Horrorfilme, die ein bisschen frischer, ein bisschen frecher
sind. Ich weiß
es
nicht, ob diese Art von Filme und Erfolge eben die kleineren Horrorfilme querfinanzieren oder nicht. Aber da kann Steffen sicherlich was zu sagen, theoretisch. Also braucht es große Horrorfilme, die eher für die breite Masse und eher lascher sind, damit die kleinen existieren?
Also wir haben schon in den letzten ein, zwei Jahren eine Horrorwelle gesehen im Kino von vielen Filmen, die einfach viel mehr Zuschauer gemacht haben. Also zum Beispiel mit Smile, ein Film, der über 1 Million Zuschauer macht. Das hat es in den letzten Jahren davor einfach nicht gegeben.
Ja.
Also es ist schon für die Studios gerade sehr interessant, ein junges Publikum in die Horrorfilme reinzukriegen, das dadurch querfinanziert wird und viele, ich nenne es mal kleine Indie-Projekte dadurch entstehen, ist, glaube ich, nicht eine Frage der Querfinanzierung, sondern eine Frage der Überlegung, dass man sagt, oh, welche Indie-Filme könnten denn auch wie Smile erfolgreich sein und somit gibt es natürlich auch, wie gerade bei der Berlinale, beim Berliner Filmmarkt, ganz, ganz viele Horrorprojekte, die gerade angeboten werden auf Drehbuchbasis, oder gibt schon einen Ausschnitt, eine Promo zu sehen, wo du allerdings dich dann fragst, wer will es denn am Ende des Tages wirklich sehen? Und wenn dann wirklich eine Flut von Filmen da ist, wird sich auch nur das wirklich Gute am Ende durchsetzen.
Funktionieren am Ende wieder Märkte mit Nachfrage und Angebot. Wenn es funktioniert, dann kommen die Angebote rein.
Aber ich glaube halt, dass das Gute nicht das Licht der Tage, nicht das Tageslicht erblicken wird, wenn gerade solche Franchises, die funktionieren ja dann auch wie so ein Sog. Und ich habe immer das Gefühl, oder zumindest glaube ich, dass das in Entscheideretagen eher gesagt wird, komm, machst du mal hier lieber noch einen siebten Teil. Ne, wenn da so zwei vor dir stehen, der eine hat ein Drehbuch von Scream 7 und der andere hat ein Drehbuch von, ich habe hier mal was Neues, dann sagt der Produzent,
ne, Scream 7.
Scream 7. So, und das ist das Problem.
Ne? Ja, was könnte
aber wir sind da als Publikum dafür verantwortlich, dass diese Dinger immer wieder kommen. Und dann zu sagen, ach Leute, na, wenn ihr Fast and the Furious dann immer noch nicht dämlich findet, dann geht da rein. Ja, dann hast du aber
ich
auch
noch einen elften Teil. Ich weiß aber nicht, ob deine Prämisse da ganz stimmt, weil ich verstehe, wenn du sagst, du machst jetzt ein Szenario auf, in dem es heißt entweder oder, dann sagen wir nehmen das, was wir schon kennen. Aber was ich mir auch vorstellen kann, halt betriebswirtschaftlich, du sagst, du hast dieses Franchise, das wird so und so viel Geld abwerfen und damit entsteht aber auch in dieser geplanten Marge ein Risikokapital für Projekte, die du vielleicht sonst nicht machen würdest.
Aber ist es denn, ist es denn was Reales? Gibt es das? Wird es denn so praktiziert?
Also wenn ich einen Betrieb, also wenn ich jetzt als Firma, als ich jetzt meine Firma, die ich führe, ne, bestimmte Einnahmen habe und merke, ah, hier mit was gewohnt, wie dem Podcast meinetwegen, generiere ich Geld, kann ich einen Teil von diesem Einkommen ja nehmen, ne, also nicht bloß zum Leben oder als Gewinn oder für die Zukunft, sondern auch sagen, das nehme ich um vielleicht noch ein anderes Projekt, was eine Anstoßfinanzierung
braucht. Aber das macht ja, also guck dir, Universal macht das zum Teil noch, finde ich. Universal,
na, die haben aber auch so einen Focus-Feature-First-Look. Also manche Studios haben ja diesen Korps mit diesen kleinen Studios, wie nicht kleinen Studios, diesen besonderen, wie A24, wie Focus oder Fox Searchlight, die eben gezielt diese Filme machen, diese besonderen Filme. Und deswegen bei denen, ich glaube, die Filme, die du mit dann meinst bei Universal, sind fast alles Focus-Feature-Filme dann, würde ich vermuten.
Naja, ich glaube, Infinity Pool zum Beispiel, der ja auch, würde ich eher als klein einschätzen, ist, ne, der neue Film von Brandon Cronenberg, hatte ich auch auf der Berlinale geschaut. Das ist ein Film, der, glaube ich, über Universal selbst kommt. Und ich war jetzt ja auf der Münchner Filmwoche und habe da einige ihrer Projekte gesehen. Da ist natürlich auch das Remake von Der Exorzist dabei, wo man es Schaudern bereits bekommt, weil es ja wieder David Gordon Green macht, der auch Halloween zurückgebracht hatte. Aber dann eben auch solche Filme wie Infinity Pool und Brandon Cronenberg, ne, selbst David Cronenberg ist kein Kassengarant. Und jetzt sein Sohn nun noch weniger, der letzte Film von ihm, den hat kaum jemand gesehen.
Aber genau da wäre ja die Frage mal angebracht, denn wenn man in München ist, ob die Leute jetzt meinen, weil Steffen konnte es jetzt auch nicht sagen, ob quasi große Franchises den Indie-Filmen schaden oder sie eigentlich fördern. Weil wir haben jetzt beide eine gegensätzliche Vermutung, ohne das Wissen zu haben.
Naja, klar.
Ne? Und eigentlich wäre das ja mal ganz interessant zu wissen. Nun macht Steffen mit Cape Blatt ja auch nicht, produziert ja nicht aktiv Filme. Nee. Ja? Das ist ja dann nochmal eine andere Ebene.
Aber ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man als Filmverleih, das ist ja nichts anderes bei der Konstantin, die haben, da ist jetzt ein super Beispiel, weil die haben ihre sicheren Projekte, ihre großen Flaggschiffe und dann haben sie Sonne und Beton. Und haben gerade damit dann zum Beispiel mit dem Engagement, was sie sagen, hey, wir pushen jetzt ein junges Projekt, was vielleicht auf dem Papier nicht hundertprozentig ein Blockbuster ist, und haben damit einen Mega-Erfolg. Also es ist schon immer eine Risikoverteilung, dass du als Verleih sagst, hey, das sind die Sequels, die du brauchst, das sind die großen Franchises, die du brauchst. Aber man versucht natürlich immer, Genres abzudecken oder neue Franchises potenziell zu finden.
Und, dann
gibt es halt auch entsprechend geile Erfolge. Ja.
Da könnte man dann fragen, ob derjenige, der sich Manta Manta 2 anguckt, nicht am Ende auch Sonne und Beton mit ins Kino bringt. Irgendwie. Also weiß ich eben nicht.
Ja, Sonne und Beton ist ja jetzt kein wirklich großes Wagnis, weil Felix Lobrecht, das Buch war schon ein Erfolg. Felix Lobrecht ist ein Social-Media-Star. Also,
ich habe mit den Verantwortlichen wirklich ganz direkt mit Geschäftsführern zu tun, die wahnsinnig überrascht sind, wie gut die Tickets sich verkauft haben. Okay. Also wo du wirklich wusstest, die haben gehofft, aber ob man die Leute wirklich dann aktivieren kann, von einem Medium wie Podcast,
absolut,
wirklich ins Kino zu gehen, das ist die große Frage, auf die Wette dann immer läuft, der Studios. Genau.
Es ist immer die Frage, geben die Leute das Geld aus? Also sprich, auch wenn du sagst, du setzt einen TikToker, der irgendwie 20 Millionen Abonnenten hat, auf irgendeine Filmrolle, geben die Leute dann im Kino für diesen TikToker trotzdem 12 Euro aus? Es ist so...
Naja, das stimmt, ja. Ich meine, du hast ja letztes Jahr, habt ihr unter anderem The Sadness rausgebracht. Ne? Marc, kannst du erzählen, wie der gelaufen ist, beziehungsweise auch wie der Prozess dazu... Würde mich generell mal interessieren, wie du dazu kommst, genau so einen Film einzukaufen. Hattest du vorher mitbekommen, dass der auf, weil der ist ja auf ein paar Festivals rumgereicht genau. worden. Hattest du das da mitbekommen oder war das ein Film, den du einfach gesichtet hast und gedacht hast, so, das brauche ich. Leute, die gequält werden, das ist es.
Und darf ich noch eine kleine Sache vorschieben?
Ja.
Vielleicht für das Gesamtverständnis, ich habe ja so eine Einleitung gegeben, Steffen, aber was genau machst du denn eigentlich, damit die Leute mal auch mit deinen Worten so einen Überblick bekommen, du sitzt jetzt hier in Berlin am Computer und kaufst Filme wie auf einer eBay-Filmplattform. Was machst du? Und dann anschließend am Beispiel von The Sadness vielleicht zu David überleiten.
Sehr gerne. Deine Einleitung hat es eigentlich super getroffen. Also wir sind ein sogenannter Filmverleih oder Label, haben uns 2004 gegründet. Am Anfang halt mit DVD-Lizenzen. Blu-ray gab es da noch gar nicht so großartig. Soll heißen, wir haben ab Anfang an geguckt, welche Filme würden wir als Sammler, wir sind halt selbst Film-Nerd, Stefan und ich, gerne im Regal stehen haben. Wie kann man die möglichst liebevoll so präsentieren, Artwork, Inhalt, Bonusmaterial, dass die richtige Filmfassung drauf ist, also so, dass man selbst sagen kann, ja, so möchte ich das Ding im Regal stehen haben. Das hat mit dem ersten Film, die BMX-Bande, den ich selbst
irgendwie... Ja, es war einer meiner ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. 20 Mal im Kino
geguckt, das war so für 30 Pfennig am Nachmittag.
Ja, mit Nicole Kidman genau, in ihrer ersten Rolle, glaube ich.
Richtig, das hat Millionen Zuschauer in der DDR.
Ja?
Hat Millionen.
Ich war 2 oder 3 Mal drin.
Mit Nicole Kidman und das
kommst du aus
DDR?
Berlin?
Genau. Es war einer, der, fragt mich nicht warum, aber es ist einer, der, es ist ein australischer Film mit Kids, die BMX-Räder hatten. Es war einer der ganz großen DEFA-Kinoerfolge, also es ist nicht ein DEFA-Film, aber dann quasi eingekauft und für die DDR freigegeben als Film und hat bei den Teenies was ausgelöst. Also dann gab es die Mehrfachgucker und wir haben dazugehört. Und das war dann der Film, mit dem wir das Label gegründet haben, weil wir haben uns dann Kohle von unseren Eltern und Freunden organisiert.
Wie alt warst du da? 2004? Ich weiß nicht, ich müsste jetzt googeln, willst nicht verraten? Ich weiß es nicht. Aber okay.
Knapp über 20. Genau.
Das war dann okay.
Dann sind wir fast gleich alt, oder? Ich werde jetzt 42 dieses Jahr.
Dann sind wir fast gleich alt.
Okay, alles klar. Okay, also. Dann passt das nämlich von der BMX-Bande auch.
Genau, dann passt das vom Alter, genau. Letzten Endes, genau, ging es dann damit los, dass wir Filme suchen generell, wo wir echt Bock drauf haben. Manchmal, logischerweise, gibt es auch ein paar Filme, die kaufst du mit, um andere Filme zu kriegen. Das sind dann sogenannte Packages. Aber die Idee dahinter ist immer, Filme zu finden, die wir selbst gucken würden oder wo wir sagen, dass Leute Spaß mit diesem Film haben würden. Und dann ist bei einem Independent-Label oder Filmverleih diese Aufgabe, die Filme A zu finden. Also sprich, wir durchforsten von deutschen Webseiten wie Filmstarts bis hin zu Variety und Blogs und selbst so Sachen wie Schnittberichte und lesen dort fleißig Tag ein, Tag aus, welche Filme werden angekündigt, welche Filme sind bei Studios, wo dann kein Rankommen ist. Und welche Filme sind dann zum Beispiel dann irgendwann mal für den Independent-Markt verfügbar? Und dann gibt es quasi, und das ist dann nicht am Rechner, sondern auf sogenannten Filmmärkten, die Möglichkeit, auf diese Filme zu bieten. Das heißt, es gibt dann einen Weltvertrieb oder der Produzent, der dann sagt, hey, ich verkaufe den Film international und ihr könnt gerne ein Angebot machen für Deutschland. Andere Firmen aus Frankreich.
Zeitlich begrenzte Sachen sind das dann?
Du kriegst einen Film, Klassiker, in der Regel Lizenz für 3 bis 5 Jahre. Bei einer Neuheit kannst du auch mal einen Film für 20 Jahre lizenzieren. Und dann hast du beim Klassiker in diesen 5 Jahren zum Beispiel die exklusiven Verwertungsrechte, dass du den Film in Deutschland auf Blu-ray oder UHD in diesen 5 Jahren rausbringen kannst.
Und das ist dann nur Deutschland oder Gesamtdach?
Genau, du kannst auch Österreich, Schweiz mitmachen. Du kannst auch andere Länder mitkaufen, wenn du da auch Vertriebsstrukturen hast. Aber letzten Endes musst du für jedes Land quasi für den Weltvertrieb das interessanteste Angebot haben, sodass der sagt, ja, das möchte ich mit dir machen. Das kann sein, dass du als Firma einen Top-Ruf hast, dass du die meiste Vorabkohle dafür zum Beispiel überweist oder dass du noch verschiedene Bumper zahlst, wenn der Film so und so erfolgreich ist. Also du musst dem Weltvertrieb dann sagen, das ist dein Angebot, das ist, wie du zahlst. Und
so wie Fußballer und Spielerverträge.
So ein bisschen, ja. Transfermarkt.
Genau. Und dann ist es in der Tat auch immer ein Rennen, wo du ja nie weißt, wer bietet gerade gegen dich. Und in Deutschland ist es ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal Frenemy-Kultur. Das heißt, wir sind mit vielen anderen Independents einfach auch eng befreundet. Zum Beispiel Play-On Pictures oder die Kollegen von der Turbine sind ja auch ein super Indie-Label, was super großartige Editionen
rausbringt. Christian Bartsch?
Genau.
Mit dem habe ich mal gearbeitet. Der hatte Anfang der 2000er hatte der einen DVD-Online-Magazin, digitalmovie.de.
Digitalmovie.de, genau.
Und für die habe ich geschrieben damals. Ja. Das war mein allererster Job als quasi Online-Journalist.
Und Christian, ich habe auch zwei Reviews für digitalmovie.de
geschrieben. Ach krass, ja, guck dir an. Ja, ja, für die, ich habe dann immer DVDs zugeschickt bekommen für mistige Filme. Das war meine Bezahlung damals, unter anderem der Britney Spears-Film und solche Sachen. Ich fand das mega geil, das hat mir riesen Spaß gemacht. Und Christian hat dann später, ich habe dann für Giga gearbeitet und dann hat er, haben wir ein Interview gemacht, weil er da gerade Texas Chainsaw Massacre durchgeboxt hatte bei der FSK und oder rausgeholt hatte aus diesem Loch. Und das fand ich sehr interessant, wie sich das entwickelt hatte für ihn. Der ist heute noch bei Turbine, ne?
Ist heute noch bei der Turbine. Ich habe ihn vor zwei Wochen hier bei der Berlinale gesehen, aber auch hier. Zusammen mit Phil und
Phil ist
auch noch am Start.
Ist ja lustig.
Und die machen nach wie vor, also Frighteners. Und da kommen ja wirklich auch jetzt die Knight Rider Box, ist ja auch phänomenal geworden.
Ja.
Also
die machen
so tolle Sachen.
Ja.
Und gerade weil wir halt in Deutschland diese Kultur haben von wirklich Leuten, die sich für die Filme und Serien sehr engagieren, ist es halt so ein Hauen und Stechen, aber auf einer positiven Art und Weise. Ne? Also sprich, wenn Turbine dann für eine Klassiker die Lizenz kriegt, dann bin ich genauso glücklich.
Warum macht ihr keine Preisabsprachen und sagt, jeder darf sein Projekt picken und dann geht in den Raum und sagt, alle machen 15% dazu, weniger auf Film? Oder ist das
ich schöne Theorie, aber es gibt ja so viele Labels in Deutschland. Also sprich, du weißt ja auch nie, also selbst wenn du sagst, Preisabsprachen, das machen wir in dem Punkt ganz öffentlich, oder nicht öffentlich, sondern ganz
was
offen.
Mit Benzin funktioniert,
indem wir,
auf dem großen Markt musst du auch mit Film funktionieren.
Nee, wenn wir uns merken, wir prügeln uns mit irgendeinem anderen Label, dann machen wir quasi eine Zusammenarbeit mit diesem Label. Also sprich auch mit Playon oder es gibt auch jetzt mit Telepool ein Beispiel, wo wir bei der Berlinale gemerkt haben, wir bieten gerade auf den gleichen Film. Und die Verkäufer wollen ja auch die Leute glücklich machen. Das ist ja nicht so, dass die sich freuen, hey, ich kriege jetzt von dem einen irgendwie nochmal 5.000 Euro mehr, sondern die sind auch happy, weil man soll ja als Kunde immer wiederkommen und dann auch die nächsten Filme kaufen. Und dann war es bei der Berlinale so, und es war auch in der Vergangenheit, Parasite hast du selbst angesprochen, ähnliches Beispiel, dass sich die Independent-Labels in Deutschland auch zusammentun. Und dann sagst du halt, hier ist ein kombiniertes Offer von zwei Firmen, die sich dann zusammentun. Und es gibt dann zum Beispiel Punkte, wo wir als Cape Light sehr, sehr stark sind in der Vermarktung, im Produktdesign, haben aber zum Beispiel auch Schwächen, zum Beispiel, dass wir keinen so guten TV-Verkauf haben, wie zum Beispiel andere Firmen, die ganz viele Packages machen und dann 30 Filme an einen Sender verkaufen können. Das können wir zum Beispiel nicht. Wir haben auch andere Sachen, wo wir einfach gar nicht genug Leute haben, wo einfach andere Firmen besser sind. Und dann kann man natürlich zum Weltvertrieb sagen, hey, hier ist eine Kombination, auch mit unseren Freunden bei Wild Bunch haben wir das auch sehr, sehr häufig gemacht, uns dann zusammengetan. Und es gibt ja aus Deutschland immer noch 5, 6 Angebote für einen spannenden Film, wo wirklich alle drauf stehen und den unbedingt haben wollen, weil es einfach so viele Firmen gibt. Und dann hat man in so einer Kombination als ein Zweierangebot manchmal auch gute Chancen. Und die Weltvertriebe, das ist dann gar keine Preisabsprache, aber man nutzt dann schon die Vorteile.
Die Synergien.
Genau.
Klang gerade wie ein Potpourri von Verleihern, die meine YouTube-Videos regelmäßig claimen. Die haben die rechte Sache immer nicht im Griff. Die großen Studios, meist alles gewitelistet. Und dann kommen all diese Namen, die machen einem das Leben schwer und wollen gleichzeitig, dass man ihre Filme promotet. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber du musst ja ein wahnsinniges Gespür haben im Fall von Parasite oder dann auch, um mal
das draußen zu kommen, was komm mal mit zurück, richtig?
Du musst ja sehr früh ein Gespür dafür
wir
haben,
tracken.
Das könnte was werden. Also
genau.
Woher weißt du, Parasite muss ja für euch sowas wie...
Der hatte ja einen Cannes gewonnen, ne?
Parasite muss ich ganz klar sagen, das ist Moritz Peters Entdeckung von damals Kochfilm Playon. Wir sind später nur als Co-Verleih mit an Bord gekommen, aber den Film auf Drehbuchbasis zu kaufen, das ist Moritz Peters, ganz klar. Da kann ich mir keinen... Krass. Also überhaupt nichts quasi ankreiden dafür, sondern das ist seine Entdeckung und auch mutig gewesen zu dem Zeitpunkt. War auch alles nicht günstig, aber es hat sich am Ende des Tages wirklich ausgezahlt.
Aber muss ja viel, viel günstiger sein, als wenn man den Film später akquiriert, wenn der
in dem Fall, richtig. Aber du weißt ja nie, was draus wird. Du willst nicht wissen, vor wie viele Filme wir schon gesehen haben, die wir auf Drehbuchbasis gekauft haben, wo wir dann uns, ist auch diese Woche wieder passiert, wo ich mich mit meinem Kollegen Stefan danach angucke und dann wirklich mich frage, was haben wir da getan?
Wieso?
Du kaufst ja, und das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt zur Erklärung beim Akquiseprozess, man kann ja den Film, wie erklärt, nur einmal kaufen. Also es gibt nur einen Rechteinhaber für Deutschland.
Mhm.
Das heißt, wenn der Film weg ist, ist er weg. Also verkauft. Soll heißen, du musst dir überlegen, wann kaufst du ihn denn? Wartest du am Anfang, wenn das Drehbuch dich nicht ganz überzeugt, weil der Film wird früh angeboten und du kriegst zum Beispiel einen Horrorfilm auf Papierbasis, weißt du ja nie, ist es wirklich gruselig am Ende. Also einen Horrorfilm nur als Buch zu lesen und zu sagen, hey, ja, da spielt keiner mit.
Ist schon schwer, wenn man den ohne Filmmusik guckt,
richtig,
ob er gruselig ist.
Genau, exakt. Und jetzt ist aber das Risiko immer, wenn jemand auf Drehbuchbasis dann zusagt, dann ist der Film weg auf dem Markt und hat einen deutschen Verleih gefunden. Auf der anderen Seite kannst du halt nicht jeden Film als Pre-Buy kaufen, weil du halt weißt, also Pre-Buy ist eben früh, bevor der fertiggestellt ist, weil du dann in 8 von 10 Fällen wahrscheinlich enttäuscht bist, was da aus dem fertigen Film wird. Und dann ist es immer so ein Battle zwischen, wartet man, wo sind die anderen Angebote, und es ist für jeden einzelnen Film, den man akquiriert, quasi ein Nervenkrieg und im positiven Sinne auch, weil es macht eine Menge Spaß. Aber bei Sadness, um auf den zurückzukommen, haben wir die ersten Artikel bei Filmstarts gesehen, auf anderen Webseiten gesehen, dass der Trailer sehr, sehr, sehr viele Klicks und auch die Leute sehr, sehr neugierig waren. Wir haben den Film dann in Locarno beim Festival gesehen und daraufhin kurz ein paar Wochen später dann den Deal mit dem Weltvertrieb machen können. Aber die ersten Clips oder so haben wir quasi ein halbes Jahr vorher gesehen und den auch dem Weltvertrieb dann immer geschrieben. Der wollte aber warten, bis dann der Film wirklich gezeigt worden ist auf dem Festival, um dann Deutschland als Territorium zu verkaufen. Und es gibt auch bei anderen Themen, Project Wolfhunting lief in Toronto. Also wir müssen quasi weltweit auf den Festivals schauen, was läuft da. Das sind bei uns nicht nur die Genrefilme, sondern auch andere Filme, die jetzt nicht so brutal daherkommen, sondern es kann auch mal eine Love Story sein. Oder, also wir haben auch ein ganz breites Programm mit vielen Kinderfilmen. Aber letzten Endes gilt es immer herauszufinden, hat der Film eine Relevanz da draußen? Sind Leute neugierig darauf? Könnte der Film so gut sein, wie wir hoffen? Und dann guckst du, wie viel Geld du letzten Endes als Garantie vorab für diesen Film zahlen kannst und willst und versuchst dann, dieses Battle zu gewinnen, um den Film zu kriegen. Und bei Sadness hat es halt dann geklappt. Dann haben wir dann nach Locarno ein paar Wochen den Vertrag gemacht und dann hast du halt die typischen Herausforderungen als Verleih. Wie nennst du den Titel? Also gerade bei, ihr macht euch gerne lustig über deutsche Titel.
Ich habe hier eine Frage stehen mit dem deutschen Titel. Meistens eine rechte Frage im Hintergrund.
Genau, also man muss ja für Deutschland immer einen uniken Titel quasi finden. Aber auch da...
Muss man denn?
Nee, du kannst nicht, wieder Beispiel Turbine, kannst jetzt nicht Texas Kettensägen Massaker einen Film nennen, den du quasi, also, den ein anderer Verleih...
Also gespünkt, wenn es den Titel schon mal gab.
Du hättest den Blutige Gangster und ein Schiff nennen können. So.
Ja, genau. Also Titelfindung ist ein Punkt. Trailer, Poster, FSK-Freigaben, die Synchronisation liegt in unseren Händen.
FSK
also,
kostet ja auch, ihr müsst den einreichen.
Wie, warte, David und ich können jetzt bei einem Film von euch auch mal eine Sprechrolle übernehmen?
Absolut.
So, guck mal hier, wenn er sagt, ja, ist gebucht, keine mehr dazwischen.
Absolut.
Du hast gehört, wir wollen das zusammen machen.
Was machen wir?
Machst du so, wenn mal so ein Duo auftaucht mit 2, 3 Sätzen, wo es ja auch nicht peinlich ist, wenn David da halt drin auftaucht? Ich kann ja sprechen. Nein. Jetzt im Ernst, David will die ganze, er hat zumindest ein paar Mal hier gesagt, er würde gerne mal synchron sprechen und mal Erfahrungen im Synchronstudio sammeln, wenn sich die Chance ergibt. Hier, ja, jetzt ist man nah dran.
Weil also wir nehmen viele Sachen hier in Berlin auf, bei der TGM, und da lässt sich definitiv was machen.
Dann hier hast du es gehört, ja. Aber was ich gerade gefragt hatte, die FSK, da musst du ja auch jedes Mal, wenn du einreichst, zahlst du dafür. Ja, das heißt, richtig. Project Wolfhunting kostet dann halt, wenn du es zum dritten Mal einreichen musst, dann hat es dann viel mehr gekostet, als richtig. Wahrscheinlich ursprünglich.
Was kostet das? Sagst du sowas oder ist das alles Buch und
die Kosten Siegen? Sind jetzt... In dem Punkt gar nicht so relevant.
Ich würde tippen, 4.700 Euro.
Also mit allen FSK bist du noch deutlich drüber, weil du musst ja auch doppelt einreichen, weil wir haben jetzt für Project Wolfhunting ja die Freigabe für Kino bekommen. Aber wenn du im Kino quasi die 18er Freigabe hast, heißt das, dass du die 18er Freigabe nicht für Home Entertainment übernehmen darfst. Das heißt, du fängst bei Home Entertainment wieder von vorne an, hast dann wieder den Fail, dass du die Freigabe nicht kriegst. Und jetzt haben wir dann bei Project Wolfhunting jetzt die Spio-Freigabe für Home Entertainment, ähnlich wie bei The Sadness.
Da haben wir schon mal drüber geredet.
Keine schwere Jugendgefährdung vorliegt. Das hat also nicht den roten FSK 18-Sticker vorne.
Aber die werden ja gerne mal wegindiziert dann, ne?
Zum Glück nicht mehr so häufig, aber das ist genau der Unterschied, um da in die Materie mal einzusteigen. Also sprich, wenn du eine FSK hast, bist du indizierungssicher. Mhm. Und deswegen wollen wir auch für alle Filme eine FSK haben, weil, du sagst es ja selbst gerade, Robert, mit FSK-Ausgaben, Synchro. Also man hat einen, bevor man den ersten Euro als Einnahme hat, hast du erstmal richtig viel Geld draußen. Und wenn dann zum Beispiel eine Indizierung nach einer Woche kommt, weil irgendjemand sagt, nee, also da muss ja jemand einen Indizierungsantrag stellen, der zum Beispiel mit dem Film dann überhaupt nicht warm geworden ist und sagt, nee, der ist problematisch aus diesen Gründen. Und wenn dieser Indizierungsantrag bewilligt wird und der Film indiziert ist, können wir ihn quasi ja nicht mehr bewerben und können ihn nicht mehr frei verkaufen. Und dann hast du in der Tat auch ein finanzielles Problem, weil die ganzen Plattformen müssen den Film dann runternehmen. Amazon hat ihn nicht mehr drauf, du kriegst ihn noch irgendwie.
Du musst Cape Light Krypto aufmachen und im Darknet dann indizierte Version.
Nee, es gibt über Österreich, klar, kannst du die richtigen Filmfans wissen, wie sie den Österreich-Import dann nach Deutschland holen und den.
Ein typischer Satz im Digital Movie Forum war immer: hole ich aus Österreich.
Genau. Das funktioniert alles, wenn du einen kleinen Nischenfilm hast und dafür irgendwie 10.000 Euro ausgegeben hast. Wenn du aber wirklich, wie bei Project Wolf Hunting, Kosten in sechsstelliger Höhe mit allem vorher, mit Synchro-Lizenz, und dann ist das ein Riesenrisiko. Und deshalb sind wir auch immer, versuchen das bei der FSK so lange wie möglich irgendwie auch mit Revisionen dann durchzukriegen, was jetzt im Home-Entertainment-Bereich nicht geklappt hat.
Aber lohnt sich das denn? Also ich stelle mir, während du erzählst, denke ich die ganze Zeit, das macht doch dann eigentlich fast gar keinen Sinn. Also wenn ihr zum Beispiel auf euch beliebte Marken, ne, Bloodsport, BMX, ne, wo du weißt, es gibt da einen Markt an Liebhabern oder eben auch größeren Fans, aber sich jedes Mal bei jedem neuen Projekt in so einen Risikobereich zu begeben, ist ja schon auch...
Steff ist ein Zocker.
Gefährlich.
Nee, das ist gar nicht zocken, aber wir sehen ja bei The Sadness, es gab diese Nachfrage. Der Film hat im Kino über 40.000 Zuschauer gemacht. Also es ist dann schon... Wenn man es dann hinkriegt und auch für Kino dann die FSK-Freigabe hat und man konnte ihnen zeigen, waren genug Leute daran interessiert.
Das heißt, ihr habt quasi Einnahmen von ungefähr 200.000 Euro in dem Film, wenn man jetzt sage, ihr kriegt so 50% und 5 Euro. Ich mache mal 5 Euro kriegt ihr pro Ticket, dann habt ihr 200.000
Euro. Deutlich
Euro.
Weniger leider, aber...
3,5, darf es nicht drüber reden. Okay. Nee, ich bin ein Zahlenmensch, David, mich interessiert das.
Nee, aber... Beispiel des Sadness, was wirklich dann am Ende des Tages sehr, sehr gut funktioniert hat und wo wir auch dann einzelne Filme dann, die nicht funktioniert haben, dann gegenfinanzieren können. Kommen wir wieder zum Film zurück. Genau. Bei Project Wolf Hunting müssen wir es jetzt sehen, da waren im Kino jetzt am Wochenende nur 4.000 Leute drin und dann merkst du schon, dass da das halt nicht so ein großer Film ist wie The Sadness und wo wir dann auch dem Geld ein Weilchen hinterherrennen müssen, bis wir genug Mediabooks und digitale Downloads und so weiter verkauft haben, um dann die Kohle wieder reinzuholen. Umso wichtiger ist, dass der auch dann nicht weginitiiert wird, um dem Film eine Chance zu geben.
Ich habe mal noch eine Frage dazu. Ich war zum Beispiel mal auf dem Dubai International Film Festival und auf der Berlinale, wenn man da ist, gibt es dann hier den European Film Market und genau. Da gibt es dann den Film Market und da gibt es dann den. Das heißt, du bist ständig in der Welt unterwegs. Auf wie vielen Filmfestivals deiner Meinung nach im Jahr? Wie läuft so ein Market ab und welches ist das Wichtigste, was sind die wichtigsten Filmfestivals für dich?
Also um das Jahr jetzt mal zu skizzieren, Anfang des Jahres war ich in Sundance wegen Talk to Me, können wir gleich nochmal auf jeden Fall drüber sprechen mit den Raka Raka Boys. Dann gibt es wirklich kleine lokale Märkte. Anfang des Jahres ist dann zum Beispiel ein französisches Festival, oder nicht ein Festival, ein französischer Filmmarkt, wo die französische Filmindustrie die Themen vorstellt, das ist in Paris, Rendezvous Paris. Dann geht es weiter mit der Berlinale, dem European Film Market, der sehr wichtig für uns ist.
Ich habe mal gehört, hinter den Kulissen, ich war noch nie auf dem Filmmarkt, man bezahlt, glaube ich, für ein Ticket, um reinzukommen.
Genau, du hast quasi eine Akkreditierung, die kostet irgendwie 300, 400 Euro und machst dann Termine mit den World Sales, wie vorhin besprochen, und guckst dir parallel auch fertige Promos oder sogar fertige Filme an, um dann bei den Terminen vor Ort dann die Zahlen zu drehen.
Bei mir hatte mal jemand erzählt, dass das wirklich, das ist von bis, also von wenige Textzeilen bis zu Storyboards, die man vorgelegt bekommt, bis zu ganze Filme oder auch nur kleine Zusammenschnitte oder sehr unfertige Filme, wo noch nicht alles drin ist.
Es gibt ja auch diese Sache mit Alec Baldwin, wie hieß diese Doku, wo er in Cannes versucht, seinen Film zu finanzieren. Hat das jemand von euch gerade im Kopf?
Nee.
Es gibt eine Doku, wo er quasi eine Idee hat für einen Film, braucht 5 Millionen und geht in Cannes über diesen Market und sucht diese ganzen Gespräche, um das Geld zusammenzukriegen, wo sie ihm auch sagen, sei mir nicht sauer, du bist kein Hauptdarsteller mehr.
Ja,
so ist richtig übel. Aber wir haben dich unter Woche in deinem Time.
Genau, Berlinale, dann geht es nächste Woche nach Hongkong. Der Hongkong-Filmmarkt ist dann gerade für uns, weil die koreanischen Themen und die asiatischen Themen für uns auch sehr wichtig sind. Wir kommen ja jetzt in den nächsten Monaten Donnie Yen, Sakra und Limbo sind zwei ganz starke chinesische Themen, die wir bei uns im Programm haben werden.
Limbo lief doch auf dem Fantasy Filmfest,
glaube ich. Limbo lief auf dem Fantasy Filmfest, ja, genau. Fantastischer, gut gelesen, ja. Grausamer Film, ja. Aber es ist, also, dass man wirklich sprachlos nach diesem Film.
Ich habe ihn leider nicht gesehen, weil ich es nicht geschafft habe dieses Jahr, aber ich habe viele gute Kritiken zu Limbo gelesen. Steffen,
bestimmt einen, den irgendwo im Kino zu gucken, wenn du möchtest, im Soho-Haus oder so.
Genau, daher geht es halt nach Hongkong. Dann geht es weiter im Mai mit dem Marché de Film, das ist das Cannes Film Festival. Dann kommen den Sommer über Festivals in Locarno, in London. Ganz wichtig für uns ist Toronto. Venedig ist auch nochmal ein Festival, wo verschiedene Filme Premiere feiern, wie für uns interessant sind. Zum Jahresende ist nochmal ein koreanisches Festival und der American Film Market im November ist dann der Jahresabschluss, wo wir auch in der Regel zwischen 3 und 10 Filmen quasi immer einkaufen, wo auch immer neben den neuen Sachen ganz viele Sachen, die in Pre-Production, also die wirklich früh gekauft werden ab Drehbuchbasis, sowas wird dann in L.A. immer, also es ist wirklich ein ganzes Jahr mit Reisen.
Du weißt, wie man seinen Koffer packt.
Ja, inzwischen schon. Parallel Internet wälzen und gucken und zuhören, Augen auf und gucken, was gerade wo eine Möglichkeit ist, an spannende Themen ranzukommen.
Für mich ist Letterboxd tatsächlich das.
Absolut.
Das mag ich total gern, weil du hast, wenn du den richtigen Leuten folgst, die auf die ganzen Festivals fahren, dann weißt du sehr früh, was wird nächstes Jahr sehr interessant werden. So bekomme ich dann halt auch so von sowas wie Parasite, ist natürlich ein größerer Film, aber jetzt aktuell auf dem Schirm habe ich Sisu, hast du davon gehört?
Genau.
Das ist so ein schwedischer oder finnischer Film, der so ein bisschen Nazis, ich hatte irgendwie so einen Mad Max-Vergleich gehört oder John Wick-Vergleich.
Gibt es auch einen Trailer schon?
Ja, ich habe den auch gesehen. Der kam an dem Tag, als die Talk to Me-Premiere war. Und das finde ich voll toll, dass man da, wenn man die Augen aufhält, dass man sehr schnell, sehr früh viele gute Tipps finden kann.
Richtig. Das ist eine Datenbank, die für uns halt genauso essentiell ist wie verschiedene andere. Aber da sehen wir in der Tat sehr früh auch Reviews von Leuten, die einfach nur im Kino gesessen haben und den Film bei einem Festival geguckt haben. Und das ist manchmal auch sehr hilfreich, wobei manchmal auch da zum Beispiel sehr schlechte Kritiken drin sind. Mhm. Und wo man dann mit ein bisschen Abstand den Film für ein mainstreamiges Publikum, vielleicht dann, ist ähnlich wie eure Scream-Debatte, ne?
Ja, ja.
Dass man als Kritiker dann doch ein bisschen zu hart mit umgeht für den Massengeschmack. Und deshalb ist es halt wichtig, eben alle Plattformen so ein bisschen zu scannen.
Ja. Wobei ich immer finde, wenn bei Letterboxd mal wirklich ein Film so durchgehend gute Kritiken hat, gerade so die kleinen Sachen, da werde ich dann halt insbesondere hellhörig, weil ich dann denke so, okay, wenn die ganzen Meckerköppe, von denen ich ja auch einer bin, das gut finden, dann wird es mir sicherlich gefallen. Kommen wir doch mal zu Talk to Me, einem Film, von dem ich tatsächlich auch auf Letterboxd erfahren hatte und dann die Einladung kam, ich weiß noch, die Einladung per Mail, hey David, Berlinale, Talk to Me. Ich dachte so, boah, das klingt wieder nach irgendeinem Rom-Com-Quatsch. Und dann fiel mir ein, ich guckte, glaube ich, meine Watchliste auf Letterboxd durch und sagte, das ist Talk to Me. Der mit dem Poster, das Poster sagt nichts aus. Es gibt ja auch noch keinen Trailer.
Es gibt noch kein Poster, also es ist kein richtiges Poster, es ist ein Still, was
da vorne genau ist. Ja, das wird da immer so gemacht. Und dann habe ich zugesagt und du sagtest dann, dass Steffen das macht und dann habe dann durch dreimal Nachgucken gesehen, das machen ja YouTuber und dachte, das kann ja nun gar nichts werden. YouTuber, die einen Film machen, ich weiß, dass jetzt gerade Chris Stuckman, der drüben relativ groß ist, der macht auch seinen eigenen Film, Shelby Oaks wird der heißen und der hatte da immer so hinter den Kulissen Sachen gezeigt und da dachte ich so, oh, das sieht alles so käsig aus. Von Raka Raka habe ich noch nie zuvor gehört. Und dann habe ich dieses Video gesehen und den Enthusiasmus der Jungs. Und dann saß ich in dem Film und dachte, das ist ganz was anderes als das, was ich vorher angenommen hatte. Ne? Also ich hatte die Synopsis gelesen. Und ich erinnert euch vielleicht noch, ich habe hier vor einem Jahr, muss das gewesen, oder schon zwei, habe ich mal was über The Empty Man erzählt. Erinnerst du dich noch? Der auch so eine völlig quatschige Prämisse im Trailer verkauft, nämlich, dass du, wenn du auf einer Brücke stehst und in eine Flasche reinpustest und dann die Empty Man dreimal sagst, dann kommt der Empty Man. Und ich dachte so, was ist denn das? Candyman für Arme auf einer Brücke mit einer Flasche Cola. Und dann ist dieser Film, wenn du ihn guckst, plötzlich was völlig anderes, fast schon Cosmic Horror, Lovecraftchen. Und hier ist es jetzt auch so, diese Jungs, diese beiden Australier haben einen Film gemacht über eine Hand. Ja, und diese Hand geht so auf Partys rum, das ist so eine einbalsamierte Hand Teenager sind dann irgendwie in diesen Besitz gekommen und der Gag ist, wenn du dieser Hand deine Hand gibst und ich weiß gar nicht mehr, was die Prämisse genau war, musstest du nochmal...
Du musst eine Kerze ausblasen.
Ja, genau, eine Kerze ausblasen und dann kannst du Kontakt zur Geisterwelt auf.
Indem du Talk to me sagst.
Genau, indem du Talk to me sagst, genau. Und das klingt so nach einem Trailer. Ich hoffe, dass die Vermarktung nicht in diese Richtung gehen wird, weil das wieder, wobei ich bin mir da gar nicht sicher. Eigentlich ist es so schön durchs Hintertürchen. Du lockst damit ja auch Leute an, die dann genau sowas sehen wollen. Aber da habe ich immer die Befürchtung, dass die dann enttäuscht sind, wenn sie genau diesen Film nicht bekommen. Weil das klingt erstmal banal, ne? Du denkst so, oh, nicht wieder so einer von denen. Und dann siehst du Geister, dann kommen 3-4 Jumpscares und dann ist es das Ding dann vorbei. Das, also gleich die erste Szene im Film, total packend, total gut gefilmt, auch ganz anders als sonst. Es ist nicht dieser Establishing-Shot und dann gibt es eine Party, wo dann knutscht da einer und dann so zwei stehen, so Schuss gegen Schuss. Es funktioniert ganz anders. Ein Bruder sucht seinen anderen Bruder und findet den dann in einer speziellen Situation vor und dann passiert direkt was Drastisches und du denkst so, oh, okay, krass. Das ist, hat einen total guten Look und geht dann auch danach weiter. Ne? Es erzählt dann die Geschichte von einer jungen Dame, die hat so ein Trauma durchlitten und diese ganze Geschichte mit der Hand und diesem Talk-to-Meet-Ansatz, der funktioniert quasi, der kommt eher so von hinten und den gibt es halt auch noch in der Geschichte, die hauptsächlich wirklich auch von den Charakteren lebt, dabei toll gefilmt ist, auf Jumpscares eigentlich in der Regel verzichtet, aber sondern wirklich wohligen Horror. Also ich habe mich wirklich auch mal wieder gegruselt im Kino. Jetzt heute bei Scream saß ich da und dachte so, oh, schnarch. Ne, dann klingelt das Telefon. Und dann die Musik wird ein bisschen angezogen und es gibt diesen Payoff gar nicht. Und der Payoff bei Talk to Me ist aber die gesamte Stimmung. Also ich hatte das Gefühl, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt zieht das dermaßen an, dass der dich gar nicht mehr loslässt. Und immer dann, wenn, er hat wirklich auch fiese Momente, also so, oh ja, so richtig fiese Momente, gar nicht mal was jetzt drastische Gewalt angehen würde, sondern was sie super clever machen ist, so viel Schrecken zu erzeugen, dass sie mit Nichtigkeiten wie das Licht wird ausgemacht oder eine Person ist allein im Zimmer schon bei dir einen Unbehagen erzeugen. Und das, finde ich, ist mir zuletzt bei Hereditary untergekommen. Den würde ich jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen, weil den finde ich wirklich einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Aber der hier ist frisch, der ist gruselig. Das Ende kann man sich so ein bisschen drüber streiten, muss ich sagen. Wirkte so auf der einen Seite ein bisschen antiklimaktisch, auf der anderen Seite aber wieder konsequent genug. Und ich dachte nach dem Film direkt, boah, von denen will ich einen neuen Film sehen.
Oh ja.
So, und da war ich, das habe ich lange, also ne, ihr hört mich hier über Horrorfilme immer wieder meckern. Ne, und genau das sind die, wo ich dann denke, oh, diese frischen Filme, das braucht dieses Genre halt auch. Und da gibt es, klar, ich mag auch mal ein Distätnis. Und selbst ein Terrifier 2 ist für The Giggles im Kino vielleicht auch ganz nett. Aber das sind die Horrorfilme, die hast du nur alle paar Jahre. Du hast nur dann und dann mal einen Ari Aster, der um die Ecke biegt und so ein Ding macht. Oder Robert Eggers, der mit The Witch auch einen sehr starken gemacht hat. Und da bin ich dann wirklich dankbar für. Und ich bin mir nicht sicher, ob du da im Kino auch, oder wo, wie auch immer du ihn gesehen hast, du ihn auf Drehbuchfassung auch gesehen? Oder saßst du da und hast ihn gesehen und gedacht so, ja, das ist er.
Ganz spannende Geschichte für den. Wir haben zuerst ein Drehbuch gelesen, was uns schon gut gefallen hat. Aber du sagst selbst, das sind zwei YouTuber, da haben noch nie einen Film gemacht, australisch, keiner drin.
Niemand
keine drin, Stars. Genau, ja. Keine Stars drin. Auch wenn das Drehbuch gut ist, das kannst du nicht machen. Das ist zu viel Risiko, das geht nicht. Haben den aber auf unserer Watchliste gehabt und dann hat mich mein Kollege Drew in Cannes in das Büro von dem Weltvertrieb gezerrt, weil er meinte, hey, die haben endlich für den Trailer oder eine Promo. Promo ist quasi ein etwas längerer Trailer, dass man als Einkäufer einen guten Eindruck vom Film, also da sind zum Beispiel auch Spoiler drin oder so, aber man kriegt den Film relativ gut zusammengefasst. Ist noch nicht der finale, knackige Trailer, aber es ist eine gute Einkaufsentscheidung.
Ja.
Und also wir haben das Promo 3 Minuten zu Talk to Me gesehen und Stefan, Drew und ich haben uns danach angeguckt und gesagt, wir gehen hier nicht raus, ohne diesen Film zu kaufen.
Ja.
Das passiert sehr, sehr selten.
Ja.
Das passiert, also wenn überhaupt einmal im Jahr oder sogar weniger, dass wir so einstimmig im Akquiseprozess sowas sehen und dann sagen, das wollen wir, es sieht so frisch aus, wie du selbst sagst.
Ja.
auch bei dem Promo hast du schon Gänsehaut, dass du echt sagst, oh mein Gott, ohne Jumpscares. Also der Film hat auch Jumpscares, aber der hat eine Atmosphäre und der wirkt echt. Ich glaube, wir werden von Sophie Wilde auch noch viel hören. Und dann haben wir uns innerhalb von, ich glaube, 3-4 Stunden mit der Sales-Agentin von Bankside geeinigt und abends auf der Straße in Cannes habe ich dann das finale Telefonat mit ihr geführt und dann hat sie uns gesagt, okay, jetzt haben wir es. Also wir haben dann so viel bezahlt, wie sie haben wollte und auch nicht mehr rumdiskutiert und dann haben wir ein internes Screening vor der Berlinale gehabt, um den Film zum ersten Mal auf Leinwand und dann hast du immer die Angst, ne? Du hast vorher so ein Promo gesehen und ein Drehbuch und alles war so toll und dann sitzt du im Kino und hast wirklich Angst und sagst, hoffentlich ist dieser Film so geworden oder die Erwartungshaltung, dass das erfüllt wird. Und wir konnten uns dann nach dem Screening in die Augen gucken und sagen, wir haben uns gestritten, nämlich ob der Film nur gut ist oder sensationell ist. Und jeder hatte so seine Ansicht, was da vielleicht mehr in der einen oder anderen Kategorie. Und da waren wir einfach so happy, weil das passiert selten, dass dann der Film das, was man hofft, auch wirklich so umsetzt. Und jetzt ging es dann ganz schnell. Also der Film hatte dann die Nordamerika-Premiere in Sundance. In Sundance gab es einen Bidding War zwischen den US-Verleihern. Da hat Neon gegen A24 gegen die Studios geboten. A24 hat für einen wahnsinnig hohen Betrag die US-Rechte sichern können.
Ist das bekannt?
Knapp unter 10 Millionen irgendwas. Nur die US-Rechte. Boah. Der Film hat ein Budget von 5 Millionen. Und hat auch die Regisseure sich sofort gekrallt. Und es ist letzten Endes dann wirklich ein Hype da entstanden von den Leuten, die es gesehen haben und gesagt haben, das ist frisch, das ist das Neue, was funktionieren wird.
Das ist das, was Smile letztes Jahr sein wollte.
Richtig, genau. Ja. Das war für mich exakt das Gefühl, was ich nach diesem Film hatte.
Ja.
Dann genau die Berlinale hat ihn eingeladen. Er geht jetzt weiter, South by Southwest. Dann haben wir den Film noch auf einem anderen deutschen Festival und dann wird der Kinostart in den USA im Sommer sein und bei uns dann kurz danach. Und dann hoffentlich kann man
München
ganz...
München auf der Filmwoche oder wo? Oder Hamburg? Oh, direkt, ich darf nichts sagen. Ja, ist klar, gut.
Aber so Richtung Herbst dann, ja?
Nee, wir werden im Sommer direkt nach den USA rausgehen, aber vorher wird es noch die Möglichkeit geben, den Film auch noch auf einem Festival zu schauen.
Dann werdet ihr hier auf jeden Fall von uns nochmal dazu erinnert. Du wirst ihn dann ja wahrscheinlich in diesem Zeitraum
David hätte sich seine lobenden Worte für eine Produktplatzierung in diesem Podcast sparen können. Nein, alles gut.
Nee, aber also ich freue mich immer darüber, wenn...
Zu Synchro sprechen in Talk to Me, hä?
Ach, quatsch mich jetzt nicht voll, Alter. Nee, ich freue mich immer darüber, wenn solche kleinen Gems zu finden sind und gerade Horror ist eins meiner Lieblingsgenres und da bin ich natürlich auch ein bisschen strenger, weil ich schon so viel gesehen habe, aber weil ich auch so viel Scheiße angeboten bekomme und ich sitze dann immer da in solchen Filmen und fühle mich regelrecht, während ich sie sehe, machtlos. So, ich bin natürlich ne, Influencer im gewissen Sinne, aber ich denke immer, man möchte rausgehen und die Leute einzeln schütteln und sagen, so, den guckst du jetzt. Du gehst nicht ins Scream, du guckst den. Bitte mach es so. Und
aber wenn du dein Instagram beantworten würdest, was jetzt du musst das nicht machen, aber ich habe massenhaft Nachrichten, wo die Leute fragen, soll ich den oder den gucken?
Ja?
Ja, ganz viele, hunderte, wo du fragst, den oder den.
Sagst, aber dafür bin ich eher der YouTube-Kommentare-Beantworter.
Das ist vollkommen in Ordnung, da sehen es ja auch viele gleichzeitig.
Ja, das macht dann.
Das ist übrigens aber der Job jetzt unserer Firma als Verleih, dass wir natürlich jetzt draußen sind und mit einem Budget, der ein Bruchteil ist von Scream, halt die Leute dazu bringen müssen zu sagen, ja, Talk to Me gebe ich eine Chance.
Dann könnt ihr auch so TikTok-Trends wie jetzt diesen ganz schlimmen Creed 3-Trend.
Ja. Ich wollte schon, ja.
Oh ja.
Ich wollte überlegen, sagen, ob wir darüber... Einfach eine Hand rausschicken an irgendwelche Leute und dann eine TikTok-Challenge machen. Am besten nicht so, dass sie sich im Kino auf die Fresse hauen.
Ja.
Vielleicht habt ihr Glück, dass aber jemand wie A24 dann in den USA, also bei Smile haben sie ja so lachende Leute beim Football, Monday Night Football reingestellt.
Wahnsinn.
Ob ihr irgendwie partizipieren könnt, davon Sachen international auf Social Media streuen, dass ihr quasi ohne eigene Ausgaben von deren Marketing profitiert.
Also wir haben schon genug Geld, was wir damit auch in Deutschland verpulvern werden, weil wir wirklich an den Film glauben.
Ja, aber du hast recht. Funktionieren einfach auch nochmal. Es ist kein deutsches Phänomen. Dann
absolut.
So. Und bei Creed finde ich das ganz komisch, weil diesen Trend gibt es anscheinend nur in Deutschland und nur jetzt am Wochenende was war. Der Film hat ja auch irgendwie 410.000 Zuschauer gemacht,
Wahnsinn.
Statt prognostizierten 190. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal gesehen habe, dass ein Film jetzt doppelt über Prognose macht. Aber dass sich da halt Leute, ich weiß nicht, 6 oder 7 verschiedene Kinos in Deutschland waren es mindestens, halt prügeln. Und die Challenge besteht wohl nicht, den Kinosaal zu verlassen, auch wenn die Polizei einen abführen will.
Das ist
also
so
bescheuert,
erbärmlich.
Dumm, das ist wirklich widerlich. Ich wollte nur mal kurz was die Aktualität zumindest erwähnt haben.
Es gibt die ersten Kinos, die jetzt den Film, der hat ja eine FSK 12, auf FSK 18 hochgestuft haben, damit genau das vermieden wird, dass diese Generation...
Quasi als Hausrecht.
Genau. Und dann...
Ja, aber es ist ja wieder geschäftsschädigend. Ne? Die Zielgruppe willst du ja eigentlich da haben, damit sie Tickets kaufen. Ja, aber
wenn sie dein Kinosaal zerstören, dann hast du Geld verloren.
Ja, ist auch. Aber es ist so bitter. Ich finde das so schade.
Die Zeit, muss ich sagen, die rennt so sehr. Ich hätte aber noch ein Thema wirklich, was mich sehr interessieren würde.
Ich würde hier noch eine Stunde sitzen.
Ich weiß, aber jeder Gast von uns, sagen wir immer, kann auch gerne ein anderer Mal wiederkommen. Und wenn Talk to Me dann hier in Deutschland startet, kannst du ja eventuell sagen, hey,
ich möchte gerne dazu beitragen, dass das ein Erfolg wird, weil solche Filme haben das verdient und da finde ich, da muss man dann auch ein bisschen mithelfen, wenn man kann. Also wir werden da auf jeden Fall nochmal was machen. Ich mache auf meinem YouTube-Kanal auch was.
Wie viel auch auf eure 4K-restaurierte, kann ich mir gut vorstellen, Bloodsport, Blu-ray, wird sich David bestimmt auch darüber freuen, kann mir vorstellen, dass das jetzt schon so auf Bloodsport
ist. Ist der Knochenbruch
erwähnt drin?
Ist er ungeschnitten?
Es ist jeder einzelne Sound. Bloodsport, um da ganz kurz auszuholen, weil der Film hat es echt verdient. Zum einen, wir bringen ihn nochmal ins Kino.
Ende März,
echt,
ne?
Ja?
Genau.
Oh, voll
es
gut.
Wird am 31.03. Richtig. Viele, also der hatte damals ein paar hunderttausend Zuschauer. Also es hat kaum jemand diesen Film im Kino gesehen. Wir haben ja den VÖ ursprünglich geplant für Dezember, haben dann gemerkt, wir sind noch nicht hundertprozentig happy mit dem 4K-Master und wollten einfach nochmal 3 Monate Arbeit reinstecken, haben uns das Weihnachtsgeschäft dann entgehen lassen und gesagt, nee, lieber richtig machen.
Mhm. Und Ostern mitnehmen.
Und... dann später rausbringen, englischer Ton in Dolby Atmos neu gemischt. Der deutsche Ton war in Mono ursprünglich und mit ganz viel Zauberei ist jetzt ein 5.1, der wirklich gut klingt. Also ist jetzt nicht natürlich wie ein neuer 5.1 für einen neuen Kinofilm, da kommst du nicht ran an die Qualität. Aber so hast du Bloodsport noch nie gehört und gesehen. Und
nur am 31.?
Nur am 31. im Kino. Und
weißt du schon, wie viele Leinwände?
Ich denke mal, wir werden in Deutschland so 150 Kinos schon zusammentrommeln, die da mitmachen. Da
müssen wir hast noch du Bloodsport je gesehen?
Weiß ich nicht.
Ja? Ja. Die Van Damme-Filme verschmelzen.
Ich habe halt zwei Brüder, die 7 und 9 Jahre älter sind. Also das war sowas, was habe ich als Kind gesehen, weil die es geguckt haben und musste immer weggucken.
Ich war riesen Jean-Claude Van Damme-Fan und habe alles von Jean-Claude, aber vor allen Dingen auch... jetzt vergesse ich den Namen, Missing in Action,
Chuck Norris.
Genau. Ich habe jeden Tag in der Videothek gestanden. Mein Opa ich war viel zu jung, hat mir immer alle Filme besorgt. Und da war Bloodsport einer davon. Nur war die berüchtigte Knochenbruchszene von, ich glaube, Bodo Jung haben sie das Bein gebrochen, ich weiß es gar nicht, die war immer geschnitten. Ja. Und ich habe immer davon gehört, auf dem Schulhof haben alle gesagt, man, es gibt die, oh, da kommt der Knochen.
Hast du bis heute noch nicht gesehen?
Oder doch? Doch, mittlerweile schon, aber das war damals eines dieser Schulgespräche und einer hatte dann die Version gesehen, wo ihm der Knochen aus dem Bein ragt und das war dann der Typ, der war der krasseste von uns und so fing das damals an. So, und deswegen, den würde ich mir gerne auf der Kino
nehmen. Den kann man auch nochmal absolut gucken. Ja. Also bei Bloodsport ist auch wieder so ein Beispiel, warum wir als Team so gut funktionieren. Das war zum Beispiel Stefan, mein Partner, der mit mir die Firma gegründet hat. Bloodsport ist einer seiner Jugendfilme. Mhm, und ich mache so ein bisschen den Einkauf bei uns und er hat mir gesagt, Steffen, wenn du mir diesen Deal nicht machst, dann fliegst du raus. Also es ist wirklich, der hat dann so gepusht und bis wir dann das alles hingekriegt haben und ist dann am Ende wirklich ein Film, wo wir hatten Jean-Claude Van Damme vor der Kamera, wir hatten den Composer vor der Kamera, den Kameramann,
wir
hatten
für Bonusmaterial,
wir haben mit 7 Leuten Interviews in den USA geführt.
Ach, das ist ja geil. Es gibt neues Bonusmaterial.
Das ist komplett neu.
Ach, krass.
Komplett
okay,
neu.
Die haben.
Wir haben einen Audiokommentar aufgenommen. Es ist wirklich eine richtig geile, komplett wunderbare Sammlernummer, wo wir, und jetzt kommen wir genau, das ist ein schöner Abschluss, als
ganz
Fan.
Ganz kurz, ich muss kurz einmal dazwischen sagen, weil das ist immer so, wenn wir Gäste im Podcast haben, sehe ich David immer in den Gesprächen an, David ist interessiert und ist natürlich mit journalistischem Hintergrund, stellt Fragen, super professionell, aber ist immer so ein bisschen skeptisch danach, ne? Weil es ist nicht so unsere Standardformel, gefällt es den Leuten oder nicht, und denen gefällt es. Und heute sitzt er wirklich hier mit so einer Freude und mit so einer kindlichen Freude, ich bringe es gar nicht übers Herz, Schluss zu machen. Deswegen habe ich meiner Frau parallel geschrieben, mit der ich mich nach dem Podcast treffe, ob sie mich nicht einsacken kann, um hier 25 Minuten mehr Zeit zu gewinnen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir da.
Ihr macht ja jetzt auch im Westen nichts Neues, was insofern ungewöhnlich ist, weil den kann man sich ja im Grunde auf einer Streaming-Plattform angucken. Und nur die Frage stellt sich dann für mich auch so ein bisschen, glaubst du, das ist dann Publikum? Klar, es ist der deutsche Film der Stunde, ne? Vielfach Oscar nominiert, aber den kann man ja im Grunde jetzt, wenn man will, schon haben. Warum sollte man sich den dann physisch noch holen?
Das ist bei dem Thema in der Tat sehr spannend, weil Ich glaube, den Film hat in der Größenordnung keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Das, also diese BAFTA-Auszeichnung und auch die Anzahl der Oscar-Nominierungen. Das ist ein Film, der in dem Punkt für den deutschen Film Rekorde sprengt und dann wieder, ähnlich wie bei Bloodsport, ein Publikum anspricht, was Filme sammelt. Und wir sind da insofern dann auch für ein internationales Publikum sehr gut aufgestellt, weil wir den Film auch in den USA und in England auch mit dem englischen Mediabook dann auch ausbringen können. Und
das muss doch nochmal teurer dann für euch sein, oder? Das ist ja ein wahnsinniges Unterfangen, weltweit das Ding rauszubringen.
Ja, aber natürlich ist bei den, gerade durch die Oscar-Nominierung, natürlich auch ein schöner Markt da. Und wir sehen, wie bei Bloodsport, bei vielen anderen MGM-Klassikern und jetzt bei Im Westen nichts Neues, wir haben ja auch das Original von Im Westen nichts Neues sehr, sehr aufwendig bei uns rausgebracht letztes Jahr mit einer unfassbaren Ultimate Edition, dass wir genau diese Filmliebhaber, also wir schätzen euch und genau die Liebhaber da draußen, die sich das wirklich ins Regal stellen wollen. Das kann im Streaming immer verfügbar sein, es kann nichts kosten und trotzdem gibt es die Leute, die wollen einfach die beste Qualität zu Hause mit Bonusmaterial, mit dem Audiokommentar, mit dem Booklet.
Für mich ist so eine Frage, die ich schon eine Weile umtreibt, ist, gibt es dafür überhaupt noch einen Markt? Ich hatte vor ein paar Tagen erst mit einem Freund darüber gesprochen. Ich hatte ein Video über künstliche Intelligenzen gemacht, in dem ging es um das Beispiel Fall, das ist letztes Jahr ein Film gewesen, wo zwei junge Damen auf so einen Sendemast steigen.
Absoluter Überraschungshit.
Genau, Überraschungshit, der aber, das war eine krasse Sache, die haben den gedreht und die beiden Damen haben die ganze Zeit Fuck gesagt. Und dann haben sie mit einer künstlichen Intelligenz hinterher die Mundbewegungen abgeändert, sodass sie dann einfach sanftere Worte wählt, sind dann aber auch auf den Trichter gekommen, naja, Moment mal, wenn wir das jetzt schon machen können, dann können wir eigentlich auch die internationalen Sprachfassungen sie einsprechen lassen. Also gibt es einfach die, ne, per AI haben sie die japanische und die spanische Version sprechen lassen. Und dann kam ich mit einem Freund von mir ins Grübeln, weil der meinte, naja, Moment mal, aber dann müsste man ja jedes Mal die Bildfassungen dazu, weil die AI kann das ja nicht, also sprich, es müsste jedes Mal noch weitere Daten auf so einen Datenträger raufgespült werden. Passiert das überhaupt und wie wird das von den Streamern gelöst? Und ein Gedanke, den ich dabei hatte, interessieren sich die Studios überhaupt noch für den DVD-Markt? Weil du hörst ja eigentlich eher, selbst so Leute wie Matt Damon sagen das im Interview, der Videomarkt ist tot. Deswegen ist so dieser Mittelklasse-Blockbuster auch irgendwie so ein bisschen verschwunden. Jetzt existieren solche Sachen halt höchstens auf Amazon Prime oder auf Netflix auch. Aber so Filme wie Bloodsport gibt es ja heute nicht mehr. Sowas würde heute nicht mehr funktionieren. Früher haben die sich einfach verkauft, weil es den Videothekenmarkt gab. Und auch auf DVD haben so Sachen funktioniert. So, ich glaube, so Studios wie, wie heißt dieses Fake-Studio, dieses Mockbuster-Studio? The Asylum. Asylum, ne, hat das reine Geschäftsmodell war, einen Film ins Regal zu stellen, der so ähnlich heißt wie das, was gerade im Kino läuft. Und ja. Mutti kauft dann für den kleinen Kai Kevin Transmorphers und der stellt dann zu Hause fest: Oh nein, wo ist Optimus Prime? Und ich habe das Gefühl, dass dieser Markt verschwindet und das ist, dass so viel Liebe da hinten einzustecken. Hast du das Gefühl, dass das überhaupt sich noch lohnt, auch für die Zukunft?
Es sind ja zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an und die Synchronisierungsfrage oder Synchronisationsfrage. Da ist es mit der AI, um auf die Lippen zu legen, in der Tat eine fantastische Möglichkeit auch für die Zukunft. Das Problem auch beim Streaming wird die zweite Bildfassung sein, weil du kannst nicht live die Bildfassung umstellen und hast auch bei Amazon, iTunes und ähnlichen Plattformen eine Bildfassung hinterlegt mit verschiedenen Audiofiles. Dass mit AI synchronisiert wird und man zum Beispiel die Morgan Freeman Originalstimme in die deutsche morphen könnte, gibt es auch schon verschiedene Tests, hat halt für Deutschland den Nachteil, dass Morgan Freeman eine deutsche Stimme hat, die jeder Deutsche lieber hören möchte als die Original Morgan Freeman Stimme. Aber es wird sich im Bereich Dubbing, also Synchronisation und AI, eine Menge noch entwickeln über die nächsten Jahre. Und wir sind natürlich als Verleih da auch ganz interessiert und gucken, was da möglich ist. Im Moment ist es nach wie vor Handarbeit. Jeder einzelne Take muss so geschnitten und aufgenommen und getextet werden, dass er auf die Lippen passt. Ja. Aber bei Fall, das haben wir natürlich sehr interessiert mitverfolgt, wie das da gerade
in der UK-Version. Ne? Ich glaube, das hat noch niemand vorher so gemacht.
Richtig. Und zur zweiten Frage, der Markt an sich hat im Moment, ich nenne es mal so ein Momentum, durch die 4K UHD gekriegt, der physische Markt. soll heißen, ähnlich wie bei der Vinyl im Musikbereich sehen wir gerade, dass es ein Publikum gibt, was sich die Scheiben nach wie vor kaufen möchte und auch ins Regal stellt und auch auf eine gewisse Qualität Wert legt. Und dass dieses Publikum hoffentlich auch in den nächsten Jahren weiterhin so treu die Themen kauft. Es ist aber ein riesengroßer Unterschied, ob wir jetzt einen Bloodsport anbieten oder am besten nichts Neues oder ein, ich nenne es mal Videopremieren New Release, weil da gebe ich dir leider komplett recht, gibt es keinen Markt mehr für. Mhm. Wenn du ein Thema einfach nur guckst, weil du am Sonntagnachmittag einen Film im Streaming gucken wirst, wirst du dann nicht mehr von dem die Disc kaufen.
Ja.
Wir reden also hier von wirklich einem Markt, wo du Filme aus deiner Jugend oder aktuelle Awards-Filme oder Kinofilme, die du wieder und wieder guckst, für die wird dieser Markt nach wie vor meiner Meinung nach in den nächsten Jahren stabil bleiben. Alles andere fällt leider weg und damit ist auch der Gesamtmarkt natürlich, wenn du dir nur die Zahlen anguckst, wird es deutlich weniger.
Aber ist das nicht eine Frage der Zeit, bis dann der Anbieter kommt, der bei Ständen, also in Deutschland ist es so, glaube ich, dass jeder siebte hat eine Gigabit-Leitung, also nur 13%. Aber wenn du jetzt in Portugal, Spanien, Norwegen bist, das ist ja jeder, fast mehr als jeder, nee, weit, irgendwie 4 von 5 haben eine Gigabit-Leitung. Und wenn der Breitbandausbau genug voranschreitet und beim 4K UHD-Bereich sind wir so bei 80 bis 100 Mbit pro Sekunde Datenrate. Na, auch die kannst du ja absehbarer Zeit abbilden. Es ist nicht eine Frage der Zeit, bis die Premium-Plattform kommt. Ich meine, Bravia Core bei Sony bietet UHD-Qualität. Na, dass dann irgendwann die Plattform kommt, die sagt, wir bieten euch die beste Qualität mit allen Audiokommentaren und allen Extras, oder arbeitest du da schon heimlich?
Na, wobei, jetzt, also du vergisst dabei, dass diese Boxen ja auch eben Boxen sind, also Gesamtpakete. Ne?
Das haptische, ich glaub, okay, das haptische
kommt dazu.
Genau. Also, aber ganz viel, was ich in dieser Diskussion bemerke, hat mit der reinen Qualität zu tun, die eben kein Streamer abbilden kann. Bravia Core hat kaum jemand. Apple TV Plus gibt sonst die beste Qualität aus von den größeren Streaming-Plattformen. Aber wenn das, also wäre das nicht dann so ein neuer Streamer, der eigentlich fehlt? Für die beste Qualität ist ja wirklich ein Versprechen.
Ja, also ich sehe das Publikum, was im Streaming die höchste Qualität haben will. Und deswegen hat ja Netflix Dolby Vision, Dolby Atmos in dem höchsten Preispaket mit drin. Und es gibt genug Leute, die das abonnieren. Und mit der.
Ja, weil man auf 4 Geräten gleichzeitig gucken kann.
Genau. Auch ein Grund.
Ich glaube nicht, dass es um Dolby Vision zuerst geht.
Nee, aber.
Würde ich vermuten.
Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Punkt, weil die aktuellen die Fernseher, die du verkaufst, zu 80% eben Dolby Vision oder 4K-fähig sind. Und dass du entsprechend dann auch die Qualität des Streamings auf diesem Level haben möchtest. Die Frage ist aber die Verfügbarkeit des Ganzen. Also sprich, du hast so viele Serien wie Friends oder andere Sachen, wo du gar nicht mehr weißt, welcher Streaming-Service hat denn jetzt gerade die Serie drauf. Hm. Weil, oh, die erste Staffel habe ich noch da geguckt, jetzt ist die nicht mehr da.
Auch dafür gibt es ja, wer streamt
und
das oder Just Watch.
Richtig, genau. Aber wie viele Abos möchtest du denn haben?
Also das habe ich auch schon gesagt. Das war einer meiner 12 Wünsche des Jahres an David gewesen. Ein Abo für alles.
Das finde ich ja, sehe ich ja genauso.
Genau.
Das können wir entwickeln. Stimmt.
Also du hast einfach, wenn du einen Lieblingsfilm hast, kann dir keiner sagen, dieser Lieblingsfilm, außer du hast ihn gekauft als EST-Download.
Und
selbst dann weißt du nicht, ob er wirklich für immer... Weil es
weiß man ja, bei Blu-ray aber auch nicht, weil richtig. Es gibt keine Langzeittests, wie lange halten die Dinge eigentlich wirklich.
Genau.
Also wann also, sind die kaputt dann auch mal.
Genau. Aber letzten Endes, es ist ähnlich wie eine Vinyl. Du hast das haptische Produkt mit einem Feeling und sagst, das ist zum Beispiel ein Geschenk. Ich habe eine limitierte Regalfläche, da kommt nicht jeder Schund rein. Aber einen weißen Hai hätte ich gern da stehen, einen Frighteners hätte ich gern da stehen, einen Psycho auch noch. Und also man hat so seine Top-Filme, für die man Regalfläche freiräumt. Genauso wie bei der Vinylsammlung. Und alles andere guckst du im Streaming.
Ich habe meine, es waren so knapp 3000 Blu-rays aufgelöst vor ein paar Monaten. Und durch Klemmbausteine ersetzt.
Ich möchte gerne Wünsche, nämlich Karate Tiger und American Fighter. Habt ihr da die...
Beides leider nicht bei uns. Ach,
schade.
Das ist...
Weil davon, also eine American Fighter Box...
Bei den Frenemies gucken.
Ja, vielleicht gucke ich das mal. Jetzt sind wir ehrlich gesagt am Ende. Du hast vorhin versprochen, Sonne und Beton heute zu besprechen.
Nee, wir, also kurzer Ausblick, Sonne und Beton wird David wahrscheinlich in den nächsten Tagen schauen, reden wir nächste Woche drüber. 65 nehmen wir auch nächste Woche. Wir wissen, dass die Filme jetzt rauskommen oder gestartet sind.
Da rede ich dann auch nochmal über Infinity Pool.
Fabelmanns haben wir letzte Woche drüber geredet. Nächste Woche könnte eventuell John Wick schon da 4 dazukommen. Ich weiß nicht genau, wie lang das Embargo ist. Shazam 2 haben wir vielleicht dann gesehen. Oder sie zeigen es. Also nächste Woche haben wir ein Potpourri aus ein bisschen Nachholen, ein bisschen Neues. Nur, dass ihr euch jetzt fragt, oh, wo waren jetzt dieser Film oder jene Serie? Ich habe noch Consultant und Luden. Dann. Es gibt also nächste Woche mal wieder eine ganze Menge in einer normal formierten Folge.
Steffen, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ja, so in die Zukunft blickend würde mich interessieren. Genau, also was erwartet
was,
uns?
Was kommt? Das Spannendste, was kommt für uns, einfach weil wir sehr, sehr früh eingestiegen ist und wir mega gespannt auf den Film sind, ist Dogman, ist der neue Luc Besson-Film. Mhm. Wir hatten letztes Jahr wirklich die Freude, Luc Besson am Set in Paris besuchen zu dürfen und haben ein bisschen hinter den Kulissen schauen können, konnten jetzt schon mal eine Fassung auf der Berlinale in einem geheimen Screening schauen, die noch nicht ganz fertig waren, aber wo wir wirklich auch begeistert rausgekommen sind.
Action?
Das ist ein psychologisches Drama. Also wir gehen hier eher Richtung Nikita zurück. Also wirklich 90er Jahre Luc Besson, Charakterporträts mit starken Figuren und handgemachter Action, also ohne jegliches CGI und allem drum und dran.
Nikita ist ja fast schon ein bisschen zu sehr, aber vorher Rausch der Tiefe war ja auch so ein bisschen Drama.
Genau, und absolut.
Großartige Filme. Ich finde ja seine erste Phase richtig gut. Jetzt zuletzt war jetzt, ich glaube, der letzte, den er gemacht hat, war dieser Anna, so ein Frau verprügelt Leute-Film.
Aber da können wir uns ja spätestens für den Oktober nochmal neu verabreden.
Dogman. Da müssten wir uns für den Oktober verabreden, weil dann könnt ihr spätestens auch den Film
kaufen. Okay, interessant.
Und im Home Entertainment-Bereich suchen wir nach wie vor schöne Klassiker. Also es kommen so tolle Sachen wie Harry und Sally, Die glorreichen Sieben, Carrie. Bringen wir zu Halloween.
Das für David.
Sehr gut.
Genau.
Also mit einem Eimer voll Blut, so in so einer Riesenbox.
Aber die Filme, die liegen doch irgendwo. Das heißt, dann irgendwo die Rechte ausgelaufen und ihr könnt jetzt einkaufen, oder?
Also es sind halt, wie ihr selbst sagt, die Studios, die inzwischen sowohl in den USA als auch in Deutschland mit den Indies mehr zusammenarbeiten und dann die Repertoirepflege. In den USA gibt es dann die Labels wie Kino Lorber, Kriterion und Schaut, wo verschiedene Studios jetzt ihre Rechte an die Indies verkaufen. Und in Deutschland ist es halt bei Playon, bei Cablet, bei Turbine, dass auch Studios wie Universal, MGM, Paramount ihre große Schatztruhe öffnen und sagen, hey, liebe Indies, wir wissen, dass ihr eine großartige Arbeit macht und wir vertrauen euch diese Filme an. Und nur so kommen wir
bei
an.
Bei denen verstauben sie die, genau. Sonst weiß sich da keiner drum kümmert.
Also weil es einfach der Aufwand für die Studios wahrscheinlich zu groß ist, um das in der.
Aber warum akquirieren die nicht solche Leute? Also warum akquirieren die jetzt nicht Cablet und kaufen euch?
Das kannst du Universal.
Wärst du offen für ein Offer, ja? Also wäre irgendwie
gesagt,
logisch, dass man irgendwann.
Wir
sagt,
kaufen Cablet.
Wäre doch irgendwann logisch, dass man sagt, naja, statt wir das immer rausgeben, holen wir uns doch einen Think Tank und lassen die das für uns machen.
Der Punkt ist ja, dass Independent-Firmen viel einfacher und kosteneffizienter agieren können. Also sprich, in einer Studio-Landschaft hast du halt.
Es muss gegreenlightet werden.
Genau, Approvals, Budgets und so weiter. Stefan, der bei uns die Budgets macht, hätte mich, glaube ich, schon 20 Mal getötet, weil ich für irgendeinen Film noch irgendeinen Audiokommentar untertitelt haben wollte oder noch irgendein Bonusmaterial, wo er genau weiß, dass wir dadurch keine Blu-ray mehr verkaufen. Ich das aber trotzdem irgendwie gemacht habe und dann durchgewunken habe und er am Ende dann die Rechnung kriegt und mir trotzdem noch einen auf den Deckel haut. Aber bei Studios kannst du ja diese Flexibilität gar nicht gewährleisten. Und da sind wir als Indie, genau wie die anderen Indie-Firmen in Deutschland, halt gut aufgestellt.
Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr wollt im Westen nichts Neues gern als Blu-ray haben oder ihr wollt auch Bloodsport, nehmt die Tatsache, dass am 31.03. nochmal einen Tag im Kino ist. Also kreuzt euch das an, wenn ihr jetzt sagt, den wollt ihr euch gerne anschauen. Ich sehe auch, aus der Mitte entspringt ein Fluss und so weiter und so fort und wollt den Steffen, den ihr jetzt näher kennengelernt habt und sein Team unterstützen, könnt ihr A, die Blu-rays kaufen und wenn ihr dann noch super seid, nehme ich mal an, direkt im Online-Shop von Cablet statt auf gewohnten Plattformen, da denke ich mal, bleibt am meisten auch bei euch.
Dann bleibt sogar ein bisschen mehr hängen.
Und damit
genau.
Am meisten, um auch wieder neue Sachen umzusetzen, die für die Filmliebe vorangeht.
Ja, auf jeden Fall danke. Also ich muss hier nochmal sagen, ich finde es auch insofern ein bisschen schön, weil wir sitzen hier schnell und gerade ich bin jemand, der dann sagt, der Film war scheiße, das ist alles blöd. Und zu hören, was da auch für ein Apparat dahinter ist und wie viel Aufwand, das humbelt einen so ein bisschen. Das heißt zwar nicht, dass ich nächste Woche nicht trotzdem wieder mich echauffieren werde über einen Film, der mir nicht gefallen hat, weil da kommt dann die emotionale Komponente ja dann doch durch. Aber ich finde das irgendwie voll gut, weil du bist ja nicht anders als ich. Du bist ja auch filmleidenschaftlich, aber du bist einen anderen Weg eingeschlagen und den weniger destruktiven, wobei ich, ne, wenn ich einen Film mag, dann ist das bei mir auch positiv, aber ich finde das total schön, dass du dich so verschrieben hast. Da suche ich jetzt Filme irgendwo in Hongkong und dann klaube ich mir da Audiokommentare zusammen und setze dann Leute für die Kamera. Das finde ich voll gut, finde ich voll schön, dass Leute das machen. Ich finde es voll gut, dass wir diesen Einblick mal hier bekommen haben.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für deinen Besuch und wir hören uns dann vielleicht wieder bei Dogman im Herbst. Wäre doch was.
Genau. Sehr gerne.
Dann bis nächste Woche, liebe Zuhörende. Habt eine schöne Woche. Danke fürs Reinschalten. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro. Wenn ihr den Koro Online-Shop noch nicht kennt, wie kann denn das sein? Wenn ihr fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen seid bei uns, bei Koro findet ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen, aber gerade jetzt frisch ins neue Jahr. Du kennst das, ne? Ein paar Vorsätze. Endlich mal Robert gut behandeln. Ja. Ein paar mehr Filme schauen. Ja. Generell morgens mit einem Strahlen aufkreuzen. Ja. Aber natürlich auch Sport machen und sich gesund ernähren. Und da ist Koro ein wunderbarer Ort und Anlaufstelle, ne? Ob es da rund um Protein und Fitness geht, da bekommt ihr Proteinriegel, könnt auch vieles vegan haben, Nussmusse, auch wenn du dir zum Beispiel zu Hause deinen Hummus dann selber machen willst, eine schöne Tahini-Paste oder wenn du dir mit Erdnussmusse als Topping auf dein Porridge oben drauf, ne? Oder zum Frühstück noch ein bisschen Granola dann dazu. Das ist einfach mega geil. Unterwegs hast du aber auch so Energy Balls oder Trockenfrüchte. Ne? Sachen, die auch du ins Kino mitnehmen kannst, David. Um nebenbei hier mal so ein bisschen getrockneten Apfel zum Beispiel zu snacken. Ne? Vitamine kriegt ihr bei Koro und eine Großpackung, lange haltbar. Aber was soll ich jetzt reden? Ihr könnt euch auch euren Matcha oder Kaffee als Bohne oder gemahlen oder Chai Latte alles bei Koro im Onlineshop holen. Probiert's. Und natürlich haben wir den passenden Code für euch mit dem Code Schwafel5. Schwafel als Wort. 5 als Ziffer, spart ihr nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Danke an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung rein in den Podcast.